Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Hooked on Topic, der 77. Folge. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden. Das sind Thomas Goik, hallo.
Hallo, das bin ich.
Und ich. In etwas anderer Konfiguration als sonst. Wer unseren letzten Livestream gesehen hat, mit Doom Eternal nämlich, der kennt die schon ungefähr. Wir beide sitzen nämlich bei uns zu Hause. Wir praktizieren ebenfalls selbst Eigenquarantäne. Hat jetzt keinen besonderen, also wir sind jetzt nicht konkret infiziert, zumindest so weit wir wissen, aber sind einfach ein bisschen vorsichtig.
Genau. Ja, man soll ja, soweit man kann, das alles vermeiden. Deswegen.
Ganz genau.
Ja.
Und das machen wir dann auch. Deswegen nehmen wir hier von zu Hause auf jeweils. Vielleicht ist die Audioqualität also ein bisschen anders. Vielleicht gibt es irgendwo ab und zu ein paar Haarklar. Falls dem so ist, entschuldigt das bitte. Es sollte aber eigentlich funktionieren. Wir gehen mal wieder in die Spiel des Jahresliste hinein. Und zwar zum Jahr 2011. Das haben wir schon öfter gemacht, wo wir bei vergangenen Jahren mal schauen, was für uns die damaligen Spiele des Jahres waren. Und im Jahr 2011, Tom, wird es ja besonders interessant, wie ich finde. Denn da sind wir das erste Mal in dem Bereich, wo wir beide in der Industrie tätig waren.
Ja, und es gibt auch ein Spiel des Jahres Video, beziehungsweise mehrere sogar, bei Giga, weil wir damals Awards vergeben haben. Unter anderem eben auch das Spiel des Jahres. Und das kann man sich immer noch angucken. Und da sind auch wir beide dabei. Aber Meinungen ändern sich und bestimmte Sachen haben wir jetzt gespielt, die wir damals nicht gespielt haben. Manches findet man vielleicht nicht mehr so gut, wie man es damals fand. Und deswegen ist es, glaube ich, trotzdem interessant, jetzt so eine Top 10 zu machen, zumal das ja damals eine Teamentscheidung war für die ganzen Awards. Und das jetzt sind ja jeweils unsere eigenen persönlichen Perspektiven.
Ich schaue gerade, ob ich da wirklich bei war. Ich bin mir da gar nicht so
sicher.
Doch,
ich habe gerade nochmal reingeguckt.
Oder war ich bei?
Ja.
Weil zumindest bei der Entscheidungsfindung habe ich ja dann, glaube ich, da habe ich ja, glaube ich, nicht dran
teilgenommen. Das Ding ist aber auch, ich habe gar keine Erinnerung mehr an die Entscheidungsfindung.
Gott, ist der cute. Mein Gott. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich da nicht dran teilgenommen habe, aber ich bin mir auch, ich kann mich absolut wirklich, das ist alles, existiert nicht in meinem Kopf. Das alles, was in meinem Kopf existiert von diesem Spiel des Jahres, ist die Skyrim Award Show.
Das war ja auch alles. Das Wichtigste, was daraus hervorgegangen ist.
Das ist alles, was wir gemacht haben in der Giga Top 10.
Ach, so gut.
Ja, aber schöne Thumbnails sehe ich gerade, schöne Thumbnails. Deswegen bitte nicht darauf festnageln, das ist vielleicht ein ganz interessanter Vergleich, aber wir werden uns jetzt, also ich habe es mir jetzt auch nicht nochmal angeguckt, ich habe gar keine Ahnung mehr, was da meine Meinung war.
Ich schon.
Ich bin mir relativ sicher, dass sich meine dann auch ordentlich geändert hat.
Ja, gerade in Bezug mit auf ein Spiel, darauf kommen wir dann noch.
Dann legen wir doch, würde ich sagen, direkt mit Platz 10 los und ich würde sagen, du fängst einfach mal
an. Also 2011, erstmal allgemein gesprochen, ist ein Jahr, wo sehr viele sehr gute Spiele rausgekommen sind, ist mir aufgefallen und es fiel mir sehr schwer, die letzten 4-5 Plätze einzuordnen. Die ersten fielen mir recht einfach, weil die Spiele, die ich so richtig, richtig mag in dem Jahr, bei denen weiß ich ganz gut Bescheid, auch wie sehr ich die mag. Aber der Rest könnte sich quasi morgen schon wieder ändern oder in 10 Minuten. Es hat sich auch erst vor 10 Minuten zuletzt geändert, deswegen ist das sehr flüssig. Aber ich dachte mir, ich packe mal auf Platz 10 Saints Row The Third. Der dritte Teil.
Hat's knapp nicht reingeschafft bei mir.
Ja, kann ich auch verstehen. Der dritte Teil von Saints Row ist so ein Ding, spielmechanisch ist das kein Spiel, das groß heraussticht, weil das Ballern fühlt sich nicht sonderlich gut an, das Fahren fühlt sich auch nicht sonderlich gut an, eigentlich fühlt sich nichts in dem Spiel so richtig sonderlich gut an, aber die Mischung macht's. Saints Row war ja vorher so ein sehr ernster GTA-Klon und der hatte auch seine Fans, also gerade Saints Row 2, damit konnte ich nie so richtig was anfangen, aber Saints Row the Third ging ja dann in diese Over-the-Top-Schiene, wo sie sich selbst extrem persifliert haben und ich habe ja neulich nochmal die 360-Version angeschmissen über Backwards Compatibility und war richtig überrascht, wie lustig ich das dann doch noch finde. Es gibt zwar wahrscheinlich mehrere Gags, die ich heute nicht mehr so gut finde, aber trotzdem, das ist immer noch so schön anarchisch, da habe ich doch immer noch meine Freude dran. Und damals war das so eine richtige, so eine volle Überraschung, dieses Spiel.
Also geht mir genauso. Das ging, glaube ich, den meisten so, die jetzt gespielt haben. Das war ja auch so ein bisschen der Durchbruch für die Reihe, obwohl natürlich der zweite Teil ebenfalls schon ziemlich erfolgreich war. Aber der zweite Teil war immer noch sehr im Geiste des ersten. Nämlich machen wir einen GTA-Klon. Der zweite Teil war schon eine ganze Ecke verrückter, aber immer noch ein bisschen gegroundet. Teil 3 war dann der Teil, wo gesagt wurde, okay, wir bauen uns jetzt eine eigene Identität auf, die dann ja auch so gleich mit Teil 4 man könnte argumentieren, zu sehr auf die Spitze getrieben wurde.
danach wusste man nicht mehr wohin. Teil 4 macht aber auch noch Spaß.
Finde ich auch, ich habe es auch durchgespielt, aber mit, also sie haben halt mit Teil 3, mit dem ersten Versuch dieses Konzeptes, kann man argumentieren, finde ich, direkt den, also ja, die beste Erfahrung gebastelt. Und dann, wie du sagst, wussten sie nicht mehr so wirklich, wohin damit, außer mehr von allem. Aber die Faszination von Saints Row 3 war ja auch, dass das alles in so einem noch realistischen Kontext gesetzt wurde. Ne? Ja, es war komplett abgefahren und bescheuert. Aber dadurch, dass es alles immer noch so gegroundet war, wurde es dadurch nur noch lustiger. Im Vergleich zu Teil 4, wo du dann bereits als amerikanischer Präsident gegen Aliens gekämpft hast. Das war halt ein sehr anderes Feeling.
Ja, genau. Und du, also Teil 4 war da auch einfach ein Superheldenspiel. Ja, ich mag das auch sehr. Und es hat schöne Momente, wo Musik eingebunden wird, um bestimmte Sachen zu unterstreichen. Da gibt es ja diese Nummer mit Kanye West's Power, wo du vom Heli oder so abspringst und dann auf dem auf so einem Gebäude landest und dich dadurch so ein so eine Art Playboy-Menschen ballerst und das ist einfach immer noch cool.
Auf genau, und irgendeine Art. Ich finde, das ist auch der perfekte Vergleich, weil dann musst du natürlich Saints Row 4 mit I Don't Wanna Miss a Thing von Aerosmith anfangen, wo du eine Rakete reitest. Das ist so, passt das so perfekt zusammen, wo so, okay, das hat funktioniert, lass das nochmal machen, aber in mehr. Dann ist das bestimmt lustiger.
Wobei ich ja sagen muss, Saints Row 4, wie gesagt, macht mir ja noch Spaß. Ich finde, es hat auch lustige
Stellen. Ja, auch. Also das ist Kritik auf hohem Niveau. Ich wollte nur draufstellen, wieso bei 3 noch
genau. besser gefallen hat. Ich finde halt nur komisch, dass sie danach aufgehört haben. Also, dass es kein Saints Row 5 gibt, wo man sich dann wirklich was Neues ausgedacht hat. Weil ich finde, auch jetzt noch mal mehr machen, da müsstest du schon richtig klotzen, um da was Cooles draus zu basteln. Aber ja, die Reihe ist ja danach dann einfach weg gewesen.
Also ich bin mir sehr, sehr sicher, da wird und wurde dran gearbeitet.
Ja, vermutlich.
Ich vermute aber einfach mal, dass da nicht alles so lief, wie es laufen sollte. Du hattest ja auch, wie hieß denn das nochmal?
Agents of Mayhem.
Ja. Genau, zwischendurch. Und das ist natürlich alles ein bisschen, also nicht so cool gewesen, wie man sich das hätte hoffen können. Das ist alles ein bisschen einfach rausgefaced, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat. Ich glaube, mit Saints Row 5, wo man wieder einen Schritt zurück macht und ein bisschen sich an Teil 3 orientiert, vielleicht eine Mischung aus Teil 3 und Teil 2 und es dann Saints Row nennt, steht uns kurz bevor.
Ja, maybe. Also ich wäre dabei. Aber
irgendwas muss wohl
Saints
nicht mehr
Row
machen.
The Fifth nennt man es dann.
Ja, wahrscheinlich. Also Saints Row V wäre ja das Offensichtliche. Ich glaube, Volition hat ja wirklich als letztes Agents of Mayhem gemacht. Dann wurden da viele Leute gekündigt. Sind sie sehr zusammengestaucht worden von THQ. Hm. Und ich glaube, das war's. Ja, mal gucken.
Genau, mal gucken.
Guck mal. In August 2019 wurde sogar bestätigt, dass Volition deep in development on a new installment in the Saints Row Franchise ist.
Ach, tatsächlich.
Hat Polygon berichtet. Und im Februar diesen Jahres wurde aktualisiert, dass aktuell doch wieder 200 Leute dort arbeiten.
Wow, okay, das wäre ja sogar potenziell was Großes.
Ja, also das hat tatsächlich, ich bin gerade bei der Polygon News und das wurde tatsächlich im August von THQ Nordic selbst angekündigt, dass Volition an Saints Row arbeitet.
Ja, na dann mal gucken. So, was ist denn dein Platz 10?
Ja. Mein Platz 10 ist Deus Ex Human Revolution.
Das ist bei mir nicht reingekommen.
kann ich auch voll sehen. Human Revolution hat bei mir halt richtig gut funktioniert. Auch da ist es, das ist ein sehr, sehr schöner Kontrast eigentlich zu Saints Row 3, weil dieses Spiel exakt das gleiche Problem hat mit seinem Sequel wie Saints Row 4. Wo halt gesagt wird, wir machen im Grunde das gleiche nochmal, aber ein bisschen mehr. Aber dadurch geht eben nur, dass halt Saints Row 4 das gegen eine andere Identität, eine krassere und deswegen angeblich bessere Identität ausgetauscht hat. Während Humankind,
Mankind Divided?
Mankind Divided, mein Gott, das ist nochmal Mankind Human, das ist so verwirrend. nur, dass Mankind Divided so sämtliche Identifikationsmerkmale irgendwie verloren hat im Gegensatz zu Human Revolution. Human Revolution war der Versuch, Deus Ex in ganz großen Anführungszeichen, sage ich, das in den Mainstream zu bringen. Weil das muss man schon sagen, Deus Ex war halt ein echt altes Spiel zu dem Zeitpunkt, in dem Human Revolution rauskam. Das Spiel haben nicht viele aktuelle Leute gezockt, die irgendwie auch hauptsächlich auf Konsolen spielen, hatte ein sehr enttäuschendes Sequel mit Invisible War und deswegen war Human Revolution schon sowas wie ein Quasi-Reboot. Ist ja auch ein Prequel, ganz viele Jahre davor.
Ja.
Und ich hatte dann Deus Ex nachgeholt ich glaube es war sogar im Jahr 2011, vielleicht auch 2010. Ich hatte das sehr, sehr spät dann nachgeholt, den ersten Teil. Hat mir halt dann echt gut gefallen. Der ist aber auch echt krass gealtert, grafisch.
Hast du das echt durchgespielt?
Ich habe es durchgespielt, ja.
Okay, krass. Ich habe mehrfach versucht, den ersten Teil nachzuholen und dachte mir dann immer, ah, das macht nicht so richtig Spaß.
Ja, man merkt, also das ist wirklich sehr so ein PC-Titel aus den 90ern.
Ja, genau.
Das kann man dem an jeder Sekunde anmerken. Und ich finde halt, dass Human Revolution das Grundkonzept von Deus Ex 1 wirklich wunderbar in ein sehr viel nahbareres Korsett gepflegt hat, wo das wirklich easy spielbar war, aber trotzdem viele unterschiedliche Möglichkeiten, die angeboten hat, die er wirklich viele Varianten in seinen Dialogen und Herangehensweisen gegeben hat und eine wirklich interessante Story erzählt hat.
Ja, also mir hat ja Human Revolution auch Spaß gemacht, vor allem atmosphärisch hat mich das richtig packen können. Ich mochte, wie du da durch die verschiedenen Städte gegangen bist und dieser goldene Anstrich, den dieses Spiel hat. Ne? Ich hatte neulich mal, ich glaube mit Dani war das Gespräch, wo wir über Human Revolution geredet haben und sie meinte nur, da muss ich immer nur an die Farbe Gelb denken,
Ja, auf jeden Fall.
Weil es halt einfach ein sehr gelbes Spiel ist. Und Ja. Das stimmt auch, aber ich finde den Stil trotzdem irgendwie gelungen. Also ich müsste Human Revolution, glaube ich, heute nochmal spielen, um so richtig einzuordnen, wie ich es heute finde. Ich weiß halt, dass es ein Spiel ist, was mich, während ich es gespielt habe, sehr gefesselt hat und sehr schwach rausging. Also ich fand das Ende des Spiels schwach und die Bossgegner schwach. Also da hatte
die Bossgegner waren kompletter Blödsinn.
Dieses auf Entscheidungen basierte Gameplay fand ich dann am Ende ein bisschen forciert, weil du doch dann einfach nur ein Buttons drücken musstest, oder nicht?
Ja, genau. Du hast am Ende quasi so ein bisschen Mass Effect 3-mäßig dann relativ unabhängig von dem, was du vorher gemacht hast, zwischen drei unterschiedlichen Optionen wählen können. Die Bosskämpfe waren deshalb so schlimm, weil sie halt Bosskämpfe waren.
Ja, genau. Gar nicht gebraucht.
Die hättest nicht gebraucht und vor allem konntest du sie nicht umgehen. Du hattest einfach an festen Punkten Bosskämpfe in diesem Spiel. Und wenn du halt komplett auf Stealth oder auf Dialoge gehst und einfach gar keine Waffen hast und so, wurden die einfach unglaublich schwierig dadurch und waren dafür einfach nicht gebalanced, dass du dann einfach gar keine Skills dafür hast. Das war so ein sehr, so das weiß ich auch noch, das war so ein offensichtliches Problem, wo das keiner so richtig verstanden hat, warum das existiert.
Und gute Musik übrigens.
Oh ja, auf jeden Fall. Und eine Wahrheitsfort ist.
Ja, stimmt. Der Sprecher Jensen müsste man eigentlich auch mal erwähnen.
Woher kennen wir den nochmal? Der hat noch irgendwas. Warte mal, Jensen. Genau. Ich gucke ja gerade The Expanse.
Ja.
Bin jetzt in der dritten Staffel. Und ich glaube, in der ersten Staffel war das, spielt einfach der Sprecher von dem Hauptcharakter mit.
Das ist ja witzig.
Der hat so eine Nebenrolle für ein paar Folgen tatsächlich. Gar nicht so klein. Und ich dachte die ganze Zeit, warte mal. Moment, du kennst doch diese fucking Stimme. Aber der Boy sieht halt einfach aus wie so ein Boy. Also der sieht halt überhaupt nicht wie so ein Badass aus, aber dann hat er halt diese unglaubliche Stimme. Das fand ich super cool.
Ja, schön. Gut, wollen wir dann zu meinem Neuen kommen?
Sehr gerne, ich wollte mal kurz gucken. Ach genau, das ist noch was, wo ich den kannte. Das hatte ich gerade noch im Kopf. Der hat den Vater des Hauptcharakters in Assassin's Creed Odyssey gesprochen. Wo man ihn auch sehr konkret draus kannte. Oh, ich sehe gerade auch, er hat in Assassin's Creed 1 jemanden gesprochen, er hat Assassin's Creed 2 und Brotherhood Federico Auditore da Firenze gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der Bruder wahrscheinlich, oder?
Ist das dann nicht der Vater? Er wird doch nicht zwei Auditores gespielt haben.
Also ich meine, hat er denn einen Bruder? Also hat er als einen Bruder? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, keine Ahnung, sind die nicht eh alle gestorben?
Ja, das sowieso.
Ja.
Oh, er hat einen der Typen aus, wie heißt's, Death Stranding gespielt. Da, stimmt, das habe ich auch erinnert. Ist halt so toll. Du erkennst ihn einfach immer voll wieder. Deswegen mag ich es sehr. So.
Ja, genau. Platz 9 bei mir ist etwas, wo ich auch so jetzt mit mir gehadert habe, weil ich eigentlich jedes Mal, wenn ich drüber geredet habe in den letzten Jahren, eher genörgelt habe. Aber jetzt ist inzwischen ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Es ist The Legend of Zelda Skyward Sword. Für die Wii. Und das ist ein Spiel, das bei dem war ich so hin und her gerissen damals, weil es hat wirklich Probleme, die ich, finde ich, sehr deutlich gespürt habe beim Zocken. Und das ist, dass es sich ein bisschen streckt, dass es keine wahnsinnig irgendwie befriedigende Erkundungsmechanik hat mit diesem Rumfliegen auf den kleinen Inseln. Das ist alles ein bisschen egal. Aber wo halt Skyward Sword richtig, richtig gut ist, ist zum einen der Soundtrack, der ist fun-freaking-tastisch und zum anderen die Dungeons. Und das weiß ich heute irgendwie noch mal mehr zu schätzen, weil Skyward Sword einfach das letzte 3D-Zelda-Spiel seiner Art war. Und Breath of the Wild ja gar nicht auf Dungeons gesetzt hat. Also da kriegst du diese Erfahrung nicht. Und die Dungeons, die halt drin sind in Skyward Sword, sind wirklich richtig, richtig, richtig toll, weil sie sich nochmal mit den Items, die du bekommst, kreativ ausgetobt haben. Man bekommt ja gleich am Anfang diesen Käfer, mit dem man Dinge greifen und woanders hinfliegen kann. Und man hat so eine Art Zeitreisemechanik mitten im Spiel, die dann auch in Dungeons kräftig zum Einsatz kommt. Das ist richtig cool, richtig befriedigend. Und Skyward Sword hat ein sehr cool aussehendes Finale. Also da steckt immer noch genug drin, dass ich denke, ja, okay, ich kann das hier guten Gewissens auf meine Spiel des Jahresliste setzen, aber halt recht weit hinten, was für ein Zelda-Spiel halt eigentlich schon nicht so gut ist.
Ja, ich bin trotzdem positiv überrascht, dass das bei dir vorkommt, weil ich halt wirklich Skyward Sword, also ich glaube, das letzte Mal, dass ich irgendjemand positiv was dazu sagen hören, war zu Release, wo es ja klassischerweise sehr, sehr gute Reviews bekommen hat für Zelda. Mhm. Dann hat es gefühlt für mich zwei Wochen gedauert, bis ich dann nur noch gehört habe, ah, doch nicht.
Ich
persönlich habe so gar kein Interesse, das nachzuholen, muss ich gestehen.
Nee, kann ich auch verstehen. Ich merke bei mir inzwischen wieder einen Verlangen, es zu spielen. Und auch mehr als jetzt zum Beispiel sowas wie Twilight Princess, weil mir Twilight Princess dann zu sehr Ocarina of Time war, komischerweise. Obwohl ich bei Twilight Princess zum Beispiel die Story echt ganz gern mag. Und Skyward Sword hat halt auch einen ganz coolen Setup eigentlich, weil es vor allen Spielen spielt. Also so der früheste Zeitpunkt in der Zelda-Lore, wenn es denn eine gibt, ist ja immer so ein Hin und Her. Aber das ist halt auch nochmal interessant. Und ja, es übt schon eine Faszination aus. Und hör dir mal den Soundtrack an. Wenn du überhaupt irgendwie eine Verbindung hast mit Skyward Sword, dann auf jeden Fall den Soundtrack hören.
Ja, ich hatte ja, ne, Twilight Princess war ja mein erstes klassisches 3D-Zelda, das ich dann durchgespielt habe. Und das hat mir ja auch gut gefallen. Ja. Und das ist jetzt auch nicht das beliebteste von.
Ich mag es aber auch, ja.
Ja, genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Platz 9.
Yes.
Das ist ein Spiel, das qualitativ nicht unbedingt oben mit dabei ist, würde ich sagen. Also es ist okay, finde ich. Es ist einfach völlig okay.
Okay.
Ich liebe es sehr aufgrund seiner Atmosphäre, aufgrund seiner Story, aufgrund seiner Charaktere, aufgrund seiner Präsentation. Das ist Shadows of the Damned.
Ja, das ist bei mir auch ganz knapp nicht drin.
Ja, das sind mehrere solcher Spiele bei mir auch hinten, wo es relativ knapp war. Shadows of the Damned ist aber einfach, also es ist ein okayer Shooter, kein großartiger Shooter, der, ich glaube, sehr viele Leute erstmal abschreckt, weil er halt dieses Aiming hat aus Lost Planet, was man sonst eigentlich fast nie sieht, wo sich die Kamera nicht gemeinsam mit dem Fadenkreuz bewegt, sondern du in der dritten Person halt zielst. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, du zielst in der dritten Person und dein Laserpointer, der von all deinen Waffen ausgeht, bewegt sich zunächst unabhängig von der Kamera über eine relativ große Dead Zone in der Mitte des Bildschirms. Und erst wenn du an vorgegebene Ränder dieser unsichtbaren Dead Zone kommst, dreht sich die Kamera dann mit.
Okay.
Das ist total weird. Das gibt's, glaube ich, mir fällt gerade wirklich nur Lost Planets und Shadow of the Damned ein als Spiel, die das machen, weil es doch einfach weird ist. Also es ist halt super weird, dass du dann dich nicht sofort drehen kannst in eine Richtung, wenn du zielst, sondern erstmal nur das Fadenkreuz zielst.
Ja,
verstehe ich nicht ganz, was da der Vorteil ist.
Ansonsten war es so spielmechanisch sehr an Resi 4 angelehnt, ne?
Ganz genau. Es war ein sehr, sehr klassischer Third-Person-Shooter, bevor alle Third-Person-Shooter Cover-Shooter waren. Eigentlich schon danach. Eigentlich war es zu dem Zeitpunkt schon der Fall. Vielleicht war es auch deswegen sowas Besonderes für mich, dass man halt dort nicht immer nur in Cover gegangen ist, sondern du halt sehr aktiv gegen diese Dämonen geballert hast. Es hatte so eine leichte Alan Wake-Mechanik, wo du die Dunkelheit erst verschwinden lassen musst, um die zu beschädigen. In diesem Fall aber, indem du natürlich, man hat es erraten, Ziegenkerzenleuchter angeschossen hast mit deinem Lightshot, den du hast.
Ja, es hatte das war alles okay. Diese satanischen Themes.
Genau, du warst halt in der Hölle unterwegs und hast deine Freundin versucht zu retten.
Genau.
Deine Freundin war es, die vom Teufel selbst quasi gekidnappt wurde. Der Teufel sah aber auch sehr, sehr lustig aus. Und war da, das ist halt das Highlight. Also die Dialoge sind hervorragend. Das ist halt alles so ein 80er-Jahre-Exploitation-Films-Style. Und ja, es ist nicht so verrückt wie jetzt einen Killer 7 oder so. Und wenn man sich anguckt, was Suda 51 mal geplant hatte mit diesem Spiel, dann wäre da auf jeden Fall noch sehr viel mehr möglich gewesen, aber selbst mit diesem Einfluss von EA, der sehr deutlich dokumentiert wurde, weil sie halt immer weiter das zurückfahren wollten quasi. Nicht zu verrückt, nicht zu verrückt, nicht zu verrückt. Ist es immer noch ein unfassbar crazy Third-Person-Shooter, der allein schon mit Johnson etwas der Videospielwelt gegeben hat, was sie meiner Meinung nach dringend brauchte.
Nolan North.
Wer was denn?
Johnson war Nolan North.
Wirklich?
Ja, ja.
Oh, das habe ich komplett vergessen.
Also ich habe es so im Kopf, bin mir ziemlich sicher. Ja, bei mir ist, ich habe Shadows of the Damned auch damals gespielt und mochte das auch, fand das super stylisch. Ich stelle mir heute die gleiche Frage wie bei Saints Row und auch noch einem anderen Spiel, zu dem wir noch kommen. Ob ich das heute noch so lustig finde, dass du deinen Big Boner bekommst und mit dem dann auf Leute ballerst. Mhm. Weil Johnson, also ich verstehe voll, wenn ich... Johnson ist ja einfach ein Innuendo.
Voll. Ich verstehe total, wenn ich habe es ja vor einigen Jahren nochmal für ein Robin vs. durchgespielt. Man findet bei uns
stimmt,
auf
Hooked,
genau,
gibt's ja sogar bei Hooked.
Genau, bei Hooked gibt es ein Video über Shadows of the Damned, wo ich halt auch erkannt habe, das ist alles total dumm und dämlich, aber es macht das so selbstbewusst und mit so viel Werf, dass ich dem gar nicht böse sein kann dafür, dass es mir immer noch sehr viel Freude bereitet.
Wie gesagt, ich habe es auch immer noch als positiv abgespeichert und hatte wirklich zwischendrin, dass hier auf Platz 10 oder 9 stehen, aber ich müsste es nochmal spielen, da hast du einfach die aktuellere Erinnerung.
Leider nie, also was ja schade ist, dass es nie auf PC erschienen ist oder auf Next-Gen-Konsolen, dass du halt nur die Last-Gen-Variante hast.
Das stimmt, also schade. Muss ich übrigens auch bei Skyward Sword sagen, nie auf der Wii U, obwohl, doch ich glaube auf der Wii U ist es sogar erschienen, aber auf der Switch nicht geportet. Also man könnte relativ easy, oder was heißt relativ easy, ist natürlich leicht gesagt als jemand, der vom Programmieren keine Ahnung hat, aber man könnte halt die Steuerung umbasteln, dass man die Wii-Mode nicht mehr braucht oder das eben auf
ich
die
Joy-Cons. Ich glaube, das wäre nicht relativ easy, ehrlich gesagt, weil soweit ich weiß, sind doch auch viele Bosskämpfe und so und normalen Gegner darauf ausgelegt, dass du die in bestimmten Richtungen slashen musst, ne?
Genau, aber das kann man auch mit einem Analogstick machen, aber mein anderes Ding ist, dass man es theoretisch auch auf den Joy-Con umlegen könnte, weil die haben ja auch die Funktion.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Weißt du? Ja. Und dann könntest du es da drüber halt spielen. Aber das ist ja generell das Ding bei Nintendo, die alten Spiele, die dann, auf alten Plattformen festhängen.
Dann hau mal deinen Platz 8 raus, Tom.
Genau, das nächste Spiel, bei dem ich nicht weiß, ob mich der Humor noch so packt, Bulletstorm von den Painkiller-Machern, ist allerdings spielerisch wahnsinnig toll. Und ich finde, wir haben jetzt mit Doom Eternal so ein bisschen die Evolution dessen vor uns. Weil Bulletstorm diese ganze Killshot, wie heißt das? Skillshot? Skillshot hat das, glaube ich, genannt.
Weiß ich nicht, da muss ich mich auf dich verlassen.
Skillshot-Mechanik eingebaut hat, dass du wirklich Kombos gemacht hast mit deinen Kills, mit den Kicks, die du an die, also du hast ja wirklich Gegner getreten, dann sind sie in so eine Zeitlupe gegangen, dann konntest du sie abballern, dann konntest du noch mit deiner Laserpeitsche sie an dich ranholen und da Kombos machen oder sie gegen Kakteen treten, damit sie dann da drin feststecken und überall waren so Fallen wie in Dark Messiah of Might Magic und das ist immer noch super lustig, also spielerisch ist Bulletstorm ein echt toller Shooter, so ein richtig schönes Action-Gemetzel und auf Story-Ebene ist es halt so eine Persiflage, sehr Duke Nukem-mäßig, Sprücheklopfer, sehr arroganter Hauptcharakter, sehr viel wird geflucht und so. Und das fand ich damals super cool. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch finde.
Ja, ich würde zumindest hinterfragen, ob es eine Persiflage auf irgendwas ist. Weil da bin ich mir nicht so sicher. Es ist halt das, lustig gemeint, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas persiflieren will so richtig.
Naja, vielleicht so.
Also es macht sich jetzt nicht irgendwie über Duke Nukem lustig oder so, sondern es imitiert ihn sehr.
Ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig, ob es diesen Helden-Stereotyp, ob das wirklich eine persifliert oder einfach nur auf die Spitze treibt. Aber du hast auf jeden Fall in dem Fall recht, dass es eine Story erzählt, die sich immer noch echt ernst nimmt, was finde ich auch nicht so gut funktioniert. Das weiß ich, dass ich das damals schon nicht so krass fand.
Ja, ich habe die erste Stunde in der, gibt es ja eine neue Version, die auf allen Konsolen erschien, unter anderem auch auf Switch, wo dann tatsächlich ja Duke Nukem dabei war.
Stimmt, ja.
Genau, davon habe ich die erste Stunde dann auf dem PC nochmal gespielt und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, okay, das ist ein 2011er Spiel in seiner Geschichte. Das konnte man heute nur, also konnte ich nur noch... schwer, also nicht, also doch, ich konnte es gut ertragen, aber ich hatte jetzt keine große Freude mehr mit der Erzählung. Spielerisch war bei mir im Bulletstorm immer, ich mochte es immer, ich habe es aber nie geliebt, weil es mir einfach zu langsam war. Es echt? Ist halt, ne, wenn Doom so dieses mega schnelle, das, Ich habe es auf der Konsole gespielt, glaube ich, aber 360.
Nee, ich habe es auf dem PC gespielt und ich weiß, dass das einen Unterschied gemacht hat.
Das kann sehr, sehr gut sein. Also ich empfand es dann immer als dann doch etwas langsamerer Shooter, wo ich dann sehr genau geguckt habe, okay, hier will ich den da reinkicken und dann da mit dem Kombon, während ich bei Doom ja durch die Gegend springe und nie länger als eine Sekunde hinkomme, das aber völlig hingucke, das aber völlig recht, dass der Vergleich einfach unfair ist, weil ich ja Doom auf dem PC und Bulletstorm nicht auf dem PC gespielt habe.
Ja, aber du hast schon dieses Ding, dass du in eine Arena kommst, wo verschiedene Gegner sind und du erstmal guckst, okay, wie kann ich die jetzt gut miteinander kombinieren, aber das mag ich eigentlich voll. Und diese Zeit für diese Art von Gedanke hast du bei Doom Eternal basierend auf deiner Gameplay-Footage gestern nicht wirklich.
Ich mag auch total den Grafikstil von Bulletstorm. Es ist so wunderbar bunt und es poppt alles so auf. Genau, man ist auf, ja auf
so einem Alien-Planeten.
Die Hut-Elemente sind so doll. Also da ist es sehr Doom Eternal, wo es so sehr arcadig ist und das sehr stolz auf der Brust trägt. Ja, cool wäre gewesen, wenn sie das auch wie Doom dann in die Geschichte ein bisschen mehr übertragen hätten, dieses Selbstironische. Aber ich würde dir absolut zustimmen, ist ein cooles Spiel. Und wenn ihr es nicht gespielt habt, holt das auf jeden Fall nach, weil das geht tatsächlich einfach auch auf aktuellen Konsolen.
Genau, die habe ich allerdings nie grade, gespielt, also, diese neue Variante da.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es doch gerade, also ich habe gerade gestern war es auch auf der Switch noch im Angebot. Falls ihr auf der Switch spielen wollt.
Oh Gott.
Ja, ich stell's mir schwer vor, dieses Spiel für mich auf der Switch zu spielen. Aber es ist ja auch Wolfenstein und Doom auf der Switch erschienen. Also dann geht auch Bullets.
So, was ist dein,
dann ist alles möglich.
Was ist deine 8?
Mein Platz Nummer 8 ist ein Spiel, was heute eigentlich redundant ist, tatsächlich. Gar nicht, das ist mein Platz 7. Sorry, mein Platz 8 ist ein anderes Spiel. Mein Platz 8 ist ein Spiel, was man heute vor allen Dingen als Enttäuschung immer wieder dokumentiert sieht. Leute, die sich irgendwie anderes, besseres, cooleres erwartet haben, die den ersten Teil viel toller finden und dann diese Entwicklung doof finden. Ich habe das Spiel damals gespielt und war völlig weggehauen und fand es absolut sensationell, nämlich Crysis 2. Oh, ich finde tatsächlich, dass Crysis 2 der beste Teil der Reihe ist. Meiner Meinung nach ist Crysis ein gutes Spiel, das aber eine weniger spannende Kopie von Far Cry ist, was immer mal wieder sehr, also darunter leidet, diese extrem offenen Gebiete zu haben, weil die so unfokussiert sind, weil die so dann einfach sagen, ja, renn mal hier und guck, was passiert, aber irgendwie fehlt mir da ein bisschen die Dynamik, weil es dann irgendwie doch recht ähnlich immer abläuft und dann wird es halt linear in der zweiten Spielhälfte und ist dann tatsächlich dann auch relativ lahm, außer optisch ist es hervorragend. Crysis 2 hat das Spiel dann sehr viel, insgesamt sehr viel linearer gemacht. Ja? Die Hub-Welten sind weniger riesig, die Wege, die du gehen musst, sind mehr vorgegeben, aber in diesen kleineren Hub-Welten hast du dann immer noch verschiedene Möglichkeiten. Es erinnerte mich dann da sehr viel mehr an sowas wie, stell dir halt ein Dishonored vor, ne, wo du dann wirklich kleinere Gebiete hast, die aber sehr vollgepackt sind und wo du dann verschiedene Möglichkeiten hast. Und das hat mir dann deutlich besser nochmal gefallen. Es war grafisch halt unglaublich großartig. Und die Geschichte war ein bisschen nachvollziehbar. Sie ist immer noch schlecht erzählt, also ist keine gute Geschichte, spielt bitte nicht für die Geschichte. Gerade mit Crysis 3 verliert das sämtlichen Nachvollziehbarkeit. aber sie ist ein bisschen besser als im ersten, wie ich fand.
Ja, ich habe Crysis 2 damals durchgespielt. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, muss ich gestehen. Ja. Ich kann dir wirklich nicht einen Storybeat oder Level außerhalb dieser Stadt, in der man ganz am Anfang unterwegs ist,
nee, also es spielt Gerade ja in sagen. Der Stadt.
Ist man die ganze Zeit in der Stadt?
Du bist in New York unterwegs in Crysis 2, ja.
Und Crysis 3 war erst das mit dem Bogen, oder?
Und Crysis 3 hat dann den Bogen bekommen und war dann aber so von der Identität her sehr so eine Kopie von Crysis 2. Ja. Also es hat dann Dinge anders gemacht und wollte dann wieder ein bisschen größer werden und so, aber war dann ebenfalls nochmal Stadt überwachsen, also ein bisschen mehr überwachsene Stadt.
Ja. Weiß aber, dass es mir damals sehr viel Spaß gemacht hat und David ja, glaube ich, auch bei Giga, weil ich glaube, er hat 90 gegeben oder so, aber auf jeden Fall eine sehr gute Wertung, weil ich das Gefühl hatte, dass das auch gut ankam eigentlich, aber ich weiß, dass es, weil es halt jetzt auf Konsolen stattfand und grafisch nicht mehr so nach vorne geblickt hat wie sein Vorgänger, dass da viele PC-Spieler vor allem enttäuscht waren.
Ja, also nicht so sehr wie der erste Teil, das ist ja wirklich immer, also Crysis 1 ist ja wirklich immer noch großartig aus. Das ist unglaublich, das ist einmalig eigentlich in der Geschichte der Videospielszene, wie langlebig die Optik dieses Spieles ist und war. Und da kann Crysis 2 nicht ganz mithalten, aber es sieht immer noch Also es sah damals absolut hervorragend aus und sieht es auch immer noch.
Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja.
Ja, deswegen wollte ich ein bisschen die Chance nutzen und einfach nochmal ganz kurz erwähnen, dass ich Crysis 2 sehr unterschätzt halte und ich das Gefühl habe, dass es immer so ein bisschen unter dem Mantel des PC-Elitismus so wegrationalisiert wird, aber weniger wegen dem Spiel selbst und mehr wegen dem, was es repräsentiert, nämlich einer PC-Franchise, die dann auch auf Konsole erscheint und die dann dafür verändert wird. Du hast ja auch weniger Spezialfähigkeiten hier und sowas, stattdessen einfach nur Armor und Stealth. Aber auch das fand ich gut. Also ich fand, das hat das Spiel viel flüssiger gemacht und die anderen Sachen wurden einfach auf Buttons gelegt, die so ein bisschen inhärent funktionierten. Ich finde, das war ein gutes Streamlining, in vielen Aspekten ähnlich für mich zu Mass Effect 2 im Vergleich zu Mass Effect 1. Und deswegen habe ich mir auf die 8 gebracht.
Okay, dann kommen wir jetzt zu meiner 7 und auch da wieder viel hin und her überlegt, ob und wo ich es platziere, aber eigentlich muss es schon bei mir rein, weil ich es halt auch viel gespielt habe zu einer bestimmten Zeit und sehr viel Freude damit hatte. Und das ist ja so das Spiel, was 2011 erschienen ist. Und nein, ich meine nicht Skyrim, ich meine Minecraft.
Okay, da hatte ich nicht mit gerechnet.
Ja, Minecraft ist 2011 so richtig erschienen, war ja vorher dann schon in der Beta. Oder war es da immer noch in der? Nee, ich glaube, es ist wirklich erschienen 2011.
Es ist auf jeden Fall erschienen 2011, ja.
Genau. Und ich habe das dann, also ne, bei Giga war das ja dann auch so ein Ding. Wir haben ja diese Giga Summer Slams gemacht, wo die Community Sachen gebaut hat und die haben wir uns angeguckt und ich weiß, wie viel Spaß das gemacht hat und wie faszinierend ich einfach fand, was die Leute da bauen. Aber auch als ich selbst gespielt habe, fand ich dieses sehr pure Survival-Konzept in Kombination mit der Tatsache, dass du Ressourcen sammelst und dir dann was baust und für dieses Bauen dann nicht wirklich viele Grenzen gesetzt sind, sehr, sehr befriedigend. Und ich finde das auch heute noch befriedigend. Das Ding ist nur, dass die Popularität von Minecraft dem Reiz für mich persönlich momentan eher gegenspielt. Also das, weiß nicht, ich bin so übersättigt von Minecraft. Deswegen hätte ich es auch fast nicht mit reingenommen. Aber wenn ich es so als Spiel betrachte, hat es das doch wieder verdient. Es ist so ein bisschen komisch bei dem Spiel.
Also verdient hat es auf jeden Fall für den Einfluss. Das ist ja eines Tages einfach, wenn man mir die Entstehungsgeschichte kurz dokumentieren will, aus dem Weltall gefallen, war dann da. Hat gar keinen Creator, der dahinter steckt oder so. Was super verwirrend ist. Das hat man, komisch, ne? Die hat man davor danach nie wieder gesehen. Das ist wahnsinnig faszinierend. Ich persönlich habe es auch dann tatsächlich mal eine Weile gespielt. Also ich habe es dann wirklich sehr, sehr viel später nachgeholt, ja. Und dann mal bin mal eingestiegen und hatte dann auch bemerkt, oha, da steckt was hinter. Und da habe ich dann auch mehrere Stunden direkt dran verloren und bin in diesen Strudel gefallen von ich sammle diese Ressourcen und baue jetzt hier Sachen auf. Es hat mich dann halt nie halten können, weil einfach diese Spiele mich generell nicht halten können. Aber die Wichtigkeit und die Qualität dieses Spiels ist, glaube ich, gar nicht, kann man gar nicht genug wertschätzen. Ich habe gerade was gesehen, was ich extrem lustig finde. Dieses Spiel erschien 2017 bereits für Nintendo Switch, was wenig überraschend ist. Mhm. 2018 erschien dieses Spiel auf dem New Nintendo 3DS.
Oh, echt? War das so eine
Ja, ein Jahr später nach der Switch-Version kam die New 3DS-Version davon noch raus, vor anderthalb Jahren.
Sehr weird. Ja, verkauft sich wahrscheinlich auch da super gut.
Ja, also ich sehe gerade, also die 3DS-Version erschien im Worldwide 2017 und in der EU 2018.
Ach, erst bei uns erst zu spät, what?
Ja, anscheinend. Sehr, sehr komisch. Aber so oder so, dass halt eine 3DS-Version von einem Spiel nach der Switch-Version kommt, finde ich extrem lustig.
Ja, also wie gesagt, ich hatte da auch wirklich meinen Spaß mit. Ich bin Minecraft dankbar, dass es für so Spiele wie Dragon Quest Builders gesorgt hat. Ich bin Minecraft nicht so dankbar, dass es diesen Survival-Boom mit ausgelöst hat, weil da ist sehr viel Schrott dabei.
was ich auch noch einmal bei Minecraft erwähnen möchte, ist der Komponist. C418 heißt er. Daniel Rosenfeld, ich habe gerade mal nachgeguckt, wie er richtig heißt. Ist ja ein deutscher Komponist, der davor nie irgendwas gemacht hat. Also ich habe jetzt den Wikipedia nicht komplett durchgelesen, aber zumindest nie so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde mit irgendwas. Und dann hat er ja aber diesen Soundtrack gemacht für Minecraft und der ist halt so chillig und so entspannt und so cool,
ja, das
dass er dadurch dann richtig durchgestartet ist, hat seitdem 3 Alben released, hat für so eine, das hab ich damals auch schon gesehen, es gibt eine Serie namens Beyond Stranger Things, wo einfach du bei Netflix dir so Talks über, also wo halt quasi ein Moderator gemeinsam mit Darstellern und Drehbuchautoren über jede einzelne Folge von Stranger Things redet. Mhm. Ja, so, was da denn passiert, reden wir darüber. Und da hat er für das Intro dieser Talkshow, hat er das Ding komponiert, was total gut
das
passt.
Das ist super. Ja, ich an dieser Stelle vielleicht auch Empfehlung, bei People Make Games gibt es ein Video über das Spiel, das Minecraft inspiriert hat. Was sehr witzig ist. Mm.
Ja, stimmt. Oh, da gab es gerade erst einen. Oh, warte mal, den muss ich kurz raussuchen. Weißt du, wie das hieß?
Nee, das habe ich leider gerade nicht mehr im Kopf. Aber wie gesagt, bei People Make Games, du wirst es ja wahrscheinlich gleich vor dir haben. Der Entwickler von dem Spiel redet halt dann darüber, wie ihn das die ganze Zeit begleitet und wie Leute zu ihm sagen, ja, hey, guck mal, das hättest du sein können. So diese weil ja einfach Minecraft wahnsinnig viel Geld gemacht hat. Und das ist unterhaltsam.
The game that inspired but never made a penny steht natürlich nicht im Titel. Und in der Beschreibung auch nicht.
God damn it.
There's no way to know. Es ist wirklich diese verdammten Überschriften. Ja, es ist, also ich klicke mich durchs Video. Ich glaube, ich muss es mir jetzt angucken, um es rauszufinden. Ich muss sagen, es gibt leider keinen Weg, das rauszufinden.
Ja. Guck das Video, umso mehr. People Make Games
Machen gute Videos. People kennen viele nicht, sind sehr, 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 sehr gut.
Ja.
So, das war dann dein Platz Nummer 7, ne?
Exakt. Genau. Ja.
Mein Platz 7 ist dann das, was gerade angekündigt wurde, nämlich ein Spiel, was heute komplett redundant ist, was man, nicht komplett redundant, aber größtenteils redundant ist, wo es kaum mehr einen Grund gibt, das zu spielen.
Duke Nukem Forever.
Große Nachfolge gibt. Ja, nein, also das ist nicht redundant, das war damals schon redundant, nicht erst durch Zeit. Es ist Rayman Origins.
Ach so, ja.
Meiner Meinung nach sind ja Rayman Origins und Rayman Legends mit die besten 2D-Plattformer, die je erschienen sind. Die sind bei mir wirklich in der Top 3, so gemeinsam mit Super Meat Boy zum Beispiel auch drin. Und Rayman Origins ist redundant dieser Tage, weil das Spiel zu großen Teilen Rayman Legends enthalten ist.
Ja.
Rayman Legends ist ja eines der dicksten Spielepakete ever. Dadurch, dass das irgendwie 14 Jahre verschoben wurde, weil Ubisoft aufgefallen ist, dass die Wii U sich nicht verkauft und dann dieses ehemals exklusive Spiel auch auf allen anderen Konsolen veröffentlicht
hat. Aber
wurde
es dann wirklich dadurch verschoben? Das Spiel dann irgendwie, weil es ist doch zuerst auf der Wii U rausgekommen.
Ist das so? Ich glaube nicht.
Warte, ich guck mal nach.
Ich schau doch mal nach, wenn ich ein bisschen erzähle. Ja. Es wurde auf jeden Fall groß, ist auf jeden Fall verschoben und hat dadurch neue Inhalte bekommen. Die einfach vorher nicht geplant waren, weil es lag halt dann so rum.
2013 für alle gleichzeitig erschienen. Okay, dann genau, ich weiß, dass ich es auf der Wii U gespielt habe, tatsächlich.
Ah, okay. Ja, ich nicht. Also sie hatten es ein halbes Jahr dann irgendwie rumliegen und haben einfach ein halbes Jahr mehr Entwicklungszeit gehabt, als sie gedacht hätten und konnten in diesem halben Jahr dann gefühlt einfach alles reinpacken, worauf sie so Bock hatten. Und deswegen gibt es halt etwas versteckte Bonus-Level, ne, versteckt sind sie nicht, aber die sind so nebenbei in diesem Menü, durch das du rennen kannst, angeordnet, wo du halt ganz nebenbei einfach Rayman Origins-Level noch freischaltest. Also Rayman Legends ist schon ein riesiges Spiel mit wahnsinnig viel Inhalten und dann gibt es auch noch nicht komplett, aber einen wahnsinnig großen Teil von Rayman Origins da drin.
Ja, das ist an Legends wirklich verrückt. Origins auch schon ein gutes Spiel. Ich muss zugeben, ich habe weder Origins noch Legends durchgespielt. Mhm. Ich mag die sehr gerne. Ich mag vor allem diese Rhythmus-Level, die dann Legends gemacht hat. Hatte die Origins schon? Nee, oder?
Weiß ich auch nicht. Ich kann mal kurz nachgucken.
Die verschwimmen halt bei mir jetzt so, die beiden Spiele, weil das ja auch...
Ich meine, das war bei Legends. Die sehen auch genau gleich aus.
Ja,
fast.
Ja.
Genau, das war eine neue Sache, die Legends erfunden.
Sei aber generell hervorgehoben, Origins hat einen richtig guten Soundtrack. Die Musik von dem Spiel ist super, die Animationen sind super, also generell ein Spiel, was auch sich mal wieder 2D-Animationen genommen hat, wo ich halt wünschte, das würde Nintendo auch mal wieder machen. Fand ich in der Hinsicht auch super toll. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich mag ja die Rayman-Spiele. Ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, das sind doofe Spiele oder so. Ich mag die ja richtig, richtig gern. Aber irgendwas ist da anders, was mir dann nicht so sehr liegt, wie zum Beispiel einen Mario-Plattformer oder Super Meat Boy, was du gerade erwähnt hast, bin ich auch richtig großer Fan von. Deswegen müsste ich mich mal hinter Rayman Legends kämmen und das mal wirklich durchspielen.
Ja, das ist ein super Switch-Spiel, wo ich es mir auch nochmal gekauft habe, zum dritten Mal oder so.
Das ist eine gute Idee, Robin. Das einfach auf der Switch sich holen.
Gibt's da auch ganz oft im Angebot, wenn man darauf warten möchte. Es hat so voll dieses Snappy-Ding. Also, was ich halt so liebe an Plattformern, wenn die das machen, das war halt an Super Meat Boy etwas und das macht Rayman fast noch mehr, ist halt dieses Gefühl, wenn ich hier alles richtig mache, muss ich niemals den Laufen-Button loslassen.
Ja, das ist toll.
Genau, das sind ja die Musical-Level, das ist ja das Grundkonzept von denen. Aber das steckt in fast allen Leveln von Rayman Legends drin, dass du, wenn du perfekt spielst, fast nie anhalten musst.
Und bei Origins so doch auch schon im Wesentlichen, oder?
Genau, ich wollte auch sagen, in Origins war das halt auch schon der Fall. Und das liebt sich einfach über alles. Es hatte halt, es gab einen großen Vorteil gegenüber Legends, das ist halt nicht das Ding hat, was ursprünglich für die Wii U entwickelt wurde, nämlich dieses Geister-Ding. Ich weiß gar nicht, was das war, dieses Feen-Ding, was du halt, womit du die Umgebung kontrolliert hast. Ja. Das hast du auf der Wii U halt mit dem Gamepad gemacht und hast dort per Touchpad draufgedrückt, wenn du irgendwie einen Hebel betätigen wolltest oder auf so einen Stein gedrückt, damit der irgendwie hochfährt und da durch kannst. In den allen anderen Konsolenversionen wurde das halt einfach ein Button. Also der ist halt automatisch überall hingeflogen, wo er hin soll, und dann musstest du einen extra Button drücken und dann wurde das betätigt. Das war nicht schlimm. Also das war jetzt nie so, dass das irgendwas kaputt gemacht hätte. Aber das wirkte ein bisschen smoother in Rayman Origins, dadurch, dass das fehlte.
Ja, also unsere Empfehlung ist dann aber im Wesentlichen auch, holt euch Rayman Legends, oder? Weil das da halt alles drin ist.
Ohne Frage, holt euch Rayman Legends und spielt dann da Origins direkt mit.
Und spielt Kung Fu.
Ja, bist du noch da?
Ich sagte, und spielt Kung Fu.
Ach, das habe ich nicht gehört. Spielt Kung Fu, genau, das ist aber auch in Legends nur, ne?
Ja, ja, das ist super.
Ja. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schön gewesen. Gibt es ein schönes Video bei Giga zu?
Genau. Gut, dann kommen
wir. Gibt es auch zu Platz 6 ein Video bei Giga, Tom?
Ja, tatsächlich. Gab es übrigens auch schon zu Bulletstorm, nämlich eine Video-Review. Die ist sogar noch zu Funload-Zeiten entstanden und wurde dann einfach übernommen, oder?
Oh, großer Spaß.
Obwohl, nee, ich glaube, die von Bulletstorm nicht, aber die von dem nächsten Spiel. Da gibt es nämlich auch eine Video-Review. Die ist eigentlich zu
Funload-Zeiten entstanden. Ist das. Gab es nicht eine Killzone-Review so?
Ja, als ob ich Killzone in meiner.
Ja, das glaube ich nicht, aber ich mir ist gerade eine Killzone-Review in den Kopf.
Also Killzone gab es auch, ja.
Irgendwie das erste, was sie gemacht hat?
Das war auch noch relativ am Anfang, aber ich glaube, das ist schon zu Giga. In Giga kommt.
Also 6.3. ist Bulletstorm. Das ist auf dem Giga-Kanal, aber ist halt noch komplett ohne. Man sieht nur Spiele-Footage.
Ja, ja, ja. Also das David war generell viele Reviews im ersten Jahr noch.
Ja.
Ja, nee, was ich meine ist Little Big Planet ist bei mir auf der 6 Little Big Planet 2, das 2011 erschien und das mich richtig, richtig, richtig begeistert hat, als es rauskam. Dem habe ich damals 93% gegeben.
Ja, verstehe ich.
Was halt daran lag, dass es eine sehr konsequente Weiterentwicklung des ersten Teils war, nur noch sehr viel abwechslungsreicher. Also erstmal in seiner Story, die ja nur irgendwie 5 Stunden geht, wo du ganz viele verschiedene quasi so Arcade-Spielmechaniken eingebaut hast, wo es mal ein Shoot'em-up ist, dann halt wieder der klassische Plattformer, dann machst du eher so Puzzles, dann hast du diese Enterhaken-Mechanik wie aus einem Bionic Commando und sowas und das ist richtig, richtig toll und das dann eben auch dazu geführt hat, dass die von der Community erstellten Levels umso abwechslungsreicher waren. Und da war richtig geiler Scheiß dabei, weil die Leute halt aus Little Big Planet 1 jetzt schon wussten, wie das geht. Und das ist faszinierend gewesen. Hatte zwar auch noch die alten Schwächen, ne? Also diese Floaty-Steuerung, da sind ja viele Leute einfach so gar keine Fans von, weil sich bei Little Big Planet alles ein bisschen schwer anfühlt, wenn du da durch die Gegend springst. Und kann ich auch voll nachvollziehen. Ich bin da trotzdem immer gut reingekommen und hatte sehr viel Spaß im zweiten Teil, mich durch Community-Level zu spielen. Das war voll die neue Erfahrung da nochmal und hat das alles nochmal besser gemacht als beim ersten Teil. Und die Präsentation
ist also auch. Ich habe es auch damals ich habe den ersten Teil kaum gespielt, schon, aber jetzt nicht mit riesigem Interesse. Und den zweiten Teil, da bin ich dann auch voll eingestiegen und hatte sehr, sehr viel Spaß, vor allen Dingen mit der Singleplayer-Kampagne. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das auch recht viel im Koop mit Kumpels gespielt habe und dann irgendwie so Basketballspiele gemacht habe, ganz viel.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, ob die Community-Content waren oder im Spiel.
Das kann ich mir gut vorstellen. Die haben auch so KI-Bots jetzt gehabt, die du programmieren konntest für deine eigenen Levels und so ein Kram. Also es wurde auch auch einfach wahnsinnig komplex, wenn du Spiele gebastelt hast. Und wie, wenn man jetzt sich Dreams anguckt, ist das so eine schöne Kurve von The Big Planet hierher, wie es immer komplexer wird. Und jetzt kannst du einfach komplett eigene Spiele machen im nächsten Spiel von Media Molecule. Präsentation will ich noch mal hervorheben, weil ich optisch Little Big Planet super sympathisch finde. Hat richtig tolle Musik, richtig gute Auswahl an lizenzierten Tracks und Stephen Fry als Erzähler ist immer noch hervorragend.
Oh ja, in allem, was er macht. Und er macht alles. Also glitzerig. Deswegen stimme ich dir ganz zu. Es ist bei mir nicht in der. Also diese Wertungen finde ich absolut richtig und die Spieler hat sie absolut verdient, weil du warst ja überhaupt nicht alleine. Es hat ja wirklich sensationelle Bewertungen bekommen und würde ich sogar zustimmen. Bei mir persönlich, ich komme, also dieses Floaty, diese Floaty-Steuerung, da bin ich einfach nie genug drauf klargekommen. Das hat mir immer so ein bisschen im Weg gestanden, um es wirklich zu lieben. Ich konnte es dann immer mehr wertschätzen und dann Spaß dran haben, aber es hat mir so ein bisschen das davon gehalten, es einfach ehrlich so richtig zu lieben.
Ja, ich glaube, es wäre auch besser gewesen, wenn es weniger floaty wäre, wenn du da sehr viel mehr Präzision gehabt hättest, weil es dann auch in den Community-Levels, glaube ich, nochmal sehr positive Auswirkungen gehabt hätte, weißt du?
Ja, würde ich auch sagen, wenn das da insgesamt snappier gewesen wäre. Obwohl, wer weiß, also man könnte ja auch so Kart fahren und so damit. Wer weiß, ob die, wenn die Steuerung anders gewesen wäre, ob das dann wieder weniger
das gut funktioniert. Ja, keine Ahnung.
No idea. Ja. Kommen wir zu meinem Platz 6. Ein Spiel, wo ich gedacht hätte, wenn du mir das einzeln gesagt hättest, dass es weiter vorne wäre, noch bei den oberen Plätzen. Aber da gab es dann zu viel großartige Spiele in dem Jahr. Ist Batman Arkham City. Ist das bei dir auch auf der Liste?
Nee.
Kann es, wir haben bisher noch kein einziges.
Ja, ja, ich,
das ist mega geil.
ich dachte auch schon so. Das ist ein bisschen komisch. Aber ja. Batman Arkham City. Es
sind nicht viele großartige Spiele erschienen.
Das stimmt. Batman Arkham City wäre, wenn dann, bei mir auch so in diesen letzten vier Plätzen und ist bei mir auch quasi in den Runner-Ups mit drin. Das Ding ist, ich bin ja jemand, der Arkham Asylum mehr mag als Arkham City. Und ich glaube, wir haben auch über Arkham Asylum geredet, in dem Podcast, wo es um das Jahr ging, 2009, glaube ich.
Ja, 2009 müsste es gewesen sein, genau.
Genau, und Arkham City habe ich zwar gern gespielt, war mir am Ende aber einfach zu viel, wenn das Sinn ergibt.
Verstehe ich total. Es war dann ja, also ist auch so ein Spiel, was unglaublich gute Kritikpunkte bekommen hat, was Kritiken bekommen hat, was so allerorts einfach als richtig krasse Weiterentwicklung gefeiert wurde, wo dann aber ein paar Wochen und Monate später und vor allem in den Jahren danach immer mehr Leute sagten: Ja, warte mal, ist hier mehr wirklich besser?
Ja, naja, ich finde.
Das verstehe ich sehr, weil es.
Nee, sag erstmal. Ja.
Also ich verstehe das total, weil es ist halt wirklich deutlich mehr und es hat so von allem ein bisschen mehr und davon ist halt auch nicht alles großartig. Ich erinnere mich aber daran, dass mich das persönlich komplett gepackt hat und ich habe in diesem Spiel, soweit ich mich erinnere, alles gemacht. Ich habe alles gesammelt, ich habe da glaube ich 100% drin.
Ja, ich glaube Leo ist auch so ein ganz großer Fan davon, weil es ja auch viele Batman-Fans einfach so richtig gefeiert haben, weil er ganz viele Bösewichte repräsentiert wurden. Und das war mir halt ein bisschen zu viel. Einerseits dieses zu große Aufgebot an Gegnern und dann doch wieder der Fokus auf dem Joker am Ende.
Ja, stimmt. Und die Story ist scheiße, würde ich sogar sagen.
Und ich finde, es ist einfach ein strukturell sehr anderes Spiel als Arkham Asylum, weshalb es, glaube ich, auch Sinn ergibt, dass jemand, der Arkham Asylum mag, nicht zwingend Arkham City mag. Weil Arkham Asylum war noch, finde ich, mehr dieses Metroid-artige. Arkham City hatte dann die offene Welt, was sich nochmal sehr anders angefühlt hat.
Genau, es war eine sehr, sehr andere Erfahrung, die dann ja mit Arkham Knight auf die Spitze getrieben wurde, mit dem Panzer, den du dann im Grunde bekommst. Mir hat halt das Fliegen unglaublich viel Spaß gemacht in Arkham City auch. Das war so beeindruckend auf einer technischen Sicht. Aber ja, gerade gutes für die Story nochmal erwähnt, sie war nämlich wirklich all over the place und dann dieses Ende mit dem, also ich werde jetzt nicht genau sagen, was das war, aber der letzte Bosskampf. Ist wie halt auch schon im ersten Teil wieder ziemlich ein Nonsens. Dann gibt es halt so einen Twist, wo du denkst so, come on, hat alles nicht so, also ich weiß auch, den Twist fand ich damals cool, aber aus heutiger Sicht war das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen zu viel gewollt, meiner Meinung nach. Okay. Das kann man halt dem Spiel generell ankreiden, dass es zu viel wollte. Ich hatte halt das Glück, bei mir hat das zu viel alles großartig funktioniert.
Ja, ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was Rocksteady gerade machen.
Ja, werden wir ja hoffentlich nicht mehr lange warten müssen, um das rauszufinden. Ne?
Ja, wahrscheinlich im Sommer.
Also das nächste Batman Arkham Spiel kommt ja von Warner Montreal und Rocksteady machen irgendwas anderes.
Turtles.
Oh Gott, nee.
Mach doch was Richtiges. Mach doch was Richtiges.
Turtles.
Turtles können
wir haben doch ein großartiges Platinum Turtles Spiel schon, Tom.
Platz 5. War das so großartig?
Nee, war's nicht.
So, Platz 5 wird unsere erste Überschneidung, Robin. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich glaube, im Release-Jahr hätte ich es wesentlich höher platziert als jetzt im Nachhinein. Aber es liegt auch einfach daran, dass so viele gute Spiele in dem Jahr erschienen sind. Es ist nämlich bei mir Mass Effect 2.
Mass Effect?
Oh, obwohl, nee, das war ja 2010. Oder?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube,
Mass Effect 2 war nicht bestimmt, ich habe jetzt bestimmt wieder die PC-Version oder irgendeinen Port.
Ja, auf der PS3 erschien das 2011.
Ja, du hast vollkommen recht.
Gott sei Dank, da war ich gerade, hatte ich gerade schon schockiert. Warum habe ich etwa 2002
nicht hier drin? Nee, es ist mir auch in dem Moment klar geworden, in dem ich es gerade erwähnt habe, weil wir haben ja schon mal in einem Podcast drüber geredet.
Ja. Willst du noch einer deiner Nachreiter einfach mit reinschieben auf die 10 rückwirkend?
Ja, genau, lass uns das einfach machen. Beziehungsweise kann ich irgendwas einfach auf die 5 slotten?
Ja, oder so.
Ganz cheeky.
Das wäre natürlich richtig gut.
Soll ich einfach Batman bei mir jetzt auf die 5 slotten?
Ich hab dich überzeugt, meinst du?
Genau, du hast mich überzeugt, Robin. Batman Arkham City ist auf der 5.
Bei Tom sogar noch auf einem höheren Platz als bei mir, weil er es so sehr
krass, ja.
Geliebt hat. Willst du wissen, erklären, wieso? Was dir so gut gefallen hat?
Nee, du hast schon alles gesagt.
Gut. Dann komme ich einfach zu meinem Platz 5. Platz 5 ist ein Spiel, was, glaube ich, immer noch, also das hat, ist so ein Kultspiel geworden, hat auch jetzt mehrere Sequels, ist aber immer noch nicht so bekannt. Also wenn du so zu Undertale guckst oder so, das ist in vieler Hinsicht so ein bisschen so ein spiritueller Vorläufer, nämlich To the Moon. To the Moon haben wir im Podcast vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal drüber geredet, Tom, weil das jetzt auf der Switch erschien, wo ich mir das auch prompt nochmal gekauft habe und noch nicht nochmal gespielt. Aber ich habe ja den Nachfolger, der dann, wann erschien der denn? Warte mal, ich muss mal kurz, Legacy. A Bird Story war, glaube ich, war das der große oder der Mini-Nachfolger? Das Ding hat so ein, genau, A Bird Story war so ein Zwischen-Spin-Off-Mini-Nachfolger, das erschien 2014. Und dann das große Sequel, Finding Paradise, erschien dann Ende 2017. Den habe ich immer noch nicht gespielt, leider. Mhm. Das muss ich dringend nachholen. Das habe ich auch seit Ewigkeiten vor. Denn To the Moon ist eine der schönsten Geschichten, die ich in einem Videospiel je gesehen habe. Ist ein kurzes Spiel, ist komplett im RPG-Maker gemacht, wurde dann geportet auf Unity für die Nintendo Switch und für die Mobile Ports und hat dann ein bisschen eine etwas andere, aber nicht groß andere Präsentation noch bekommen. Erzählt wirklich eine absolut herzergreifende, wunderschöne Geschichte, die metaphorisch funktioniert, die aber auch als direkte Erzählung, wenn man die ganzen Metaphern rausnimmt, funktioniert. Du bist in Träume, du spielst so zwei Wissenschaftler, die zu sterbenden Menschen gehen und denen quasi in ihren Träumen ihre Wünsche erfüllen. Also du hast halt irgendwelche Leute, die nicht das geschafft haben in ihrem Leben, was sie wollten. Mhm. Und du gehst dann in ihre Köpfe hinein, versuchst erst herauszufinden, was sie wollten. Oder sagen sie einem das vorher sogar schon, weiß ich gar nicht genau. Und dann implantierst du so quasi die Erinnerungen als Träume, sodass sie glauben, dass sie das tatsächlich erreicht haben und dass sie die Erfahrung machen von dem, was sie im echten Leben erreichen wollten und tun wollten. Und To the Moon, eine der Charaktere oder der Kernstory ist halt, dass du zu einem Charakter gehst, der auf den Mond fliegen wollte und das nie gemacht hat. Und das allein die Prämisse hat halt sowohl was Wunderschönes als auch was extrem Tragisches, ne? Dass du da Leuten halt in deren Köpfe Träume hineinzufügst, weil die im Leben nicht das geschafft haben, was sie schaffen wollten, hat was extrem Tragisches. Dann aber auch der Grund, warum dieser Charakter zum Mond will, ist was so Schönes und so Emotionales und so Ergreifendes. Das sollte, finde ich, jeder gespielt haben. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel.
Ich merke gerade, wie wenig ich über To the Moon wusste, dass das gerade alles neu war.
Ja.
Das ganze Setup war mir gar nicht bewusst.
Ist wirklich toll. Es dauert so 4 Stunden etwa, hat dann so ein paar übernatürliche Dinge. Also nicht übernatürlich, ist natürlich, die Prämisse ist ja übernatürlich, aber so wissenschaftlich begründet. hat dann aber auch so eine, also es deutet immer mal wieder so eine große Backstory an, vor allen Dingen um die beiden Hauptcharaktere, um diese Wissenschaftler, weil es geht halt Into the Moon vor allen Dingen dann um diesen im Sterben liegenden Charakter und du siehst halt seine Kindheit und wie er diese, warum er diesen Traum hat, zum Mond zu fliegen. Und das ist, wie gesagt, alles unglaublich tragisch und schön gleichzeitig. Aber im Hintergrund wird immer mal wieder angedeutet, dass halt diese beiden Hauptcharaktere auch wirkliche Backstories haben noch. Da bin ich halt sehr gespannt, das mal im Sequel zu sehen. Mhm.
Ja, bei mir, also ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass das so alt ist. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
Ja, das ist jetzt schon tatsächlich fast ein Jahrzehnt alt.
Ja, das ist krass. Er ist ja dann auch quasi, also nicht einer der ersten, aber auch so einer dieser noch recht frühen Indie-Hits.
Total, und ich glaube, warum der nie, also er ist ja durchgebrochen, er wurde ja wirklich erfolgreich, hat dann ja auch Sequels bekommen, aber jetzt ja nie so richtig, also ich habe es mit Undertale verglichen, da gibt es natürlich nur wenige Spiele, die das erreicht haben, aber diesen Bekanntheitsgrad hat es nie ganz erlangt und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es halt wirklich bis jetzt zum 16. Januar nur auf PC und Mobile verfügbar war. Die Nintendo Switch-Version ist das erste Mal, dass es auf einer Konsole verfügbar ist und das ist ein bisschen schade
eigentlich. Ich glaube aber auch, weil es ein trauriges Spiel ist. Ich glaube sowas, Undertale ist ja, hat ja auch traurige Momente, ne? Aber Undertale ist halt, hat halt Meme-Material.
Das stimmt.
Wortwörtlich bis zum Mond.
Das muss man aber auch sagen. Also,
das verkauft sich und verbreitet sich, glaube ich, besser.
Definitiv. Also Undertale macht das, ist deutlich mehr noch auf sein, man kann ja sagen, ist ja auch mega tragisch, aber währenddessen ist Undertale auch noch sehr viel mehr auf Humor aus. To the Moon ist aber ebenfalls immer wieder extrem lustig. Okay. Einfach weil die beiden Wissenschaftler halt, das ist halt ihr Job. Ne? Und sie gehen da, sie, allein um auch so ein bisschen eine Distanz dazu aufzubauen, witzeln sie sehr, sehr viel darüber. Und man kann in dem Spiel auch, also gerade der Anfang, die ersten halbe Stunde, da merkt man direkt, dass es sehr, sehr lustig sein kann.
Das macht das Spiel für mich jetzt direkt wieder interessanter, weil ich das bisher einfach nicht über das Spiel gehört habe. Ich höre immer nur, oh, das ist so traurig, 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 ich muss so weinen. Aber dass also das auch so einen Kontrast hat, finde ich dann ganz angenehm eigentlich.
Ja, genau, also man muss auch sagen, diese Traurigkeit und man muss auch weinen und so, weil es auch einen unglaublich guten Soundtrack hat. Das ist wirklich unglaublich, dieses Main-Theme ist so wunderschön. Es ist halt traurig auf so eine melancholisch schöne Art, ne? Du bist halt gleich einerseits traurig, aber andererseits auch sehr happy darüber, was gerade passiert ist. Also es ist nicht traurig in dem Sinne, dass die ganze Zeit nur Scheiße und Misery passiert, sondern es ist traurig in dem Sinne, dass du siehst, aha, diese Person hatte vielleicht in dem Leben nicht ganz das erreicht, was sie wollte und es ist das ganz passiert, was sie es gewünscht hat, aber jetzt ist sie dann vielleicht doch glücklich damit, aber trotzdem hat es einfach eine Tragik, die immer so ein bisschen im Hintergrund mitschwimmt. Ja.
Okay, To the Moon.
Dann nach Batman Arkham City, was würdest du denn als knapp besser als Batman Arkham City beschreiben?
Nach dem großartigen Batman Arkham City habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt, dass ich nicht wieder versehentlich einen PS3-Port hier reingepackt habe. Nein, also auf Platz 4 landet bei mir The Witcher 2 Assassins of Kings. Da ist nämlich die PC-Version 2011 erschienen und war zum einen ein technisches Brett damals. Also ich weiß, dass das richtig beeindruckend war, wie das Spiel aussah. Aber vor allem hat es bei mir eine Weile gedauert, bis ich es wirklich durchgespielt habe, weil ich habe das dann mit Dani zusammen durchgespielt. 2011 ist ja das Jahr, in dem ich Dani kennengelernt habe. Und ich weiß, dass wir so von 2011 bis 2012 über so einen bestimmten Zeitraum erstreckt The Witcher 2 zusammen durchzockten. Und das ist zum einen damit jetzt verbunden, also das ist einfach eine sehr schöne Erinnerung, die kann ich nicht mehr von The Witcher 2 trennen, aber ich finde The Witcher 2 auch einfach als Spiel richtig, richtig gut, weil es halt diese Stärken, die in Witcher 3 dann noch ausgebaut wurden, die stecken halt hier aber auch schon drin, dieser Story-Fokus, diese Entscheidungsfreiheit, die du hast. Und hier ist es ja noch keine so richtig offene Welt, sondern sind einfach etwas größere Gebiete, was ich aber auch nicht per se schlechter finde als eine offene Welt. Ich finde, das sind beides valide Herangehensweisen. Und was ich so faszinierend fand, ist, dass ja nach dem ersten Akt du eine Entscheidung triffst, die den kompletten zweiten verändert. Also wenn du das Spiel zweimal durchspielst, spielst du zu 50% ein anderes Spiel. Und das ist Wahnsinn.
Das ist wirklich mega krass. Ja. Da habe ich auch, als ich das gesehen habe, dann erstmal googeln müssen, um zu sehen, okay, was ist es gerade wirklich so, wie ich glaube, wie es ist? Und dann war es tatsächlich so. Das fand ich auch sehr cool. Ich habe es auch erst nachgeholt, wirklich spät. Ich glaube, es war 2016 oder so, wo ich es nachgeholt habe, oder 15. Oder vielleicht war ein bisschen früher. Auf jeden Fall war es recht spät, weil ich habe zunächst, also zum Release habe ich das komplett verpasst. Und habe dann, als die Xbox 360 Enhanced Edition kam, die ja damals wirklich in aller Munde war, weil es einfach eine technische Meisterleistung war, dieses Spiel in dieser Grafik auf die 360 zu bekommen, weil es auch gut lief. Da habe ich dann, ich glaube, so 10 Stunden oder so auf der 360 gespielt, wirklich eine ganze Weile, habe dann den Anschluss verloren und es dann irgendwie ein Jahr später auf dem PC durchgespielt oder 2 Jahre später. Oder 3 Jahre später, weiß ich nicht genau. Das war ganz interessant. Bei Witcher war es allerdings immer beim zweiten Teil noch mehr eine Wertschätzung als eine Liebe, die bei mir entstanden ist. Ich glaube, ich müsste dieses Spiel eigentlich sehr lieben. Hat aber nie so ganz geklappt und ich weiß nicht wieso. Es hat mich emotional leider nie richtig packen können, was ja auch bei Witcher 3 ein Problem war, was der DLC schon mehr geschafft hat, der erste. Mhm. Es war immer so eine Wertschätzung von Wahnsinn, wie gut das aussieht, Wahnsinn, wie gut diese Gespräche sind, Wahnsinn, wie viel Entscheidungsvielfalt ich hier habe. Aber irgendwie habe ich mich leider in dem Universum nie heimisch machen können.
Ja, naja, das ist ja einfach manchmal so. Das ist auch nicht immer etwas, wo man genau bestimmen kann, was jetzt hier das Problem ist. Ja. Witcher 2 hat halt auch noch das Ding, und das wird ja Witcher 3 auch vorgeworfen, ist es halt spielmechanisch jetzt nicht das krasseste aller Action-RPGs.
Ja, ich würde halt sagen, dass das für fast alle RPGs gilt. Ich würde sagen, unter den RPGs ist Witcher 2 immer noch im vorderen Regiment. weil gerade wenn man es halt ne, sowas, also die Dragon's Dogmas dieser Welt sind ja wirklich selten. Few and far between. Ja.
Das stimmt. Aber ich möchte es hier an der Stelle mal hervorheben, weil ich finde, Witcher 2 wird so ein bisschen vergessen, habe ich das Gefühl, weil immer nur noch über Witcher 3 geredet wird. Und ich fände ehrlich gesagt die Herangehensweise super interessant, wenn jetzt, was halt nicht passieren wird, aber ich fände es super interessant, wenn Witcher 4 wieder so strukturiert wäre. Sehr linear, linearer ist das bessere Wort. Was ich ja dann auch mir eigentlich für sowas wie Dragon Age wünsche, weißt du, dass sie sagen, nee, wir machen jetzt nicht hier die großen Sachen wie bei Inquisition, sondern wir kehren wieder zurück zu kleineren Gebieten, aber die sind dafür kompakter und dichter und da passiert mehr und auch Sachen von Relevanz und es ist nicht nur so Busy Work.
Das wäre cool, das wird niemals passieren.
Ja, genau, ich glaube auch nicht, dass das passiert, weil offene Welt verkauft sich einfach wahnsinnig gut und wird, glaube ich, von vielen Spielern auch erwartet, so ein bisschen.
Voll.
Naja.
An dieser Stelle von mir nochmal Shoutout an das beste Witcher-Spiel Thronebreaker, das ich extrem gerne mag. Dann würden wir zu meinem Platz 4 kommen, Tom, und das ist jetzt endlich definitiv das erste Spiel, das bei uns beiden vorkommt. Und ich glaube, das ist ein Spiel, was bei dir so womöglich sogar ganz vorne ist. Deswegen, falls dem so ist, sag einfach Bescheid und dann reden wir dann drüber. Dann überspringen wir das erstmal. Das ist nämlich Ghost Trick, ist bei mir auf Platz 4.
Auf Platz 1 ist bei mir nicht. Auf Platz 2 ist Ghost Trick bei mir aber.
Ah, sehr schön. Aber man sieht, was für gute Menschen wir sind daran, wie weit oben es bei uns beiden ist. Ghost Trick ist ein unglaublich unterschätztes Videospiel, das jeder gespielt haben sollte. Es ist auf dem DS erschienen, vom Macher von Phoenix Wright. Durch Rotoscoping hat es eine Präsentation, die völlig einmalig ist, einen großartigen Soundtrack und eine wahnsinnig lustige, spannende, interessante, twistige Detektivgeschichte, in der du deinen eigenen Mord auflösen musst.
Genau, man spielt nämlich Sissel, einen Typen in roten Anzug, gelbe, tolle Sonnenbrille auf, sehr cooler Dude eigentlich. Und du fragst dich halt, wie bin ich gestorben? Und man kann sich halt an nichts erinnern. Und man wird von einer Tischlampe begrüßt, die mit einem redet, namens Ray. Und allein das, wenn ihr hier noch nicht sagt, oh, das Spiel, das muss ich unbedingt spielen jetzt, dann was stimmt nicht mit euch. Also Ghost Trick ist so sympathisch und hat so einen tollen Twist.
Ja, also wenn ihr, ich weiß nur noch, dass ich den Twist geil fand. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich an fast nichts mehr von Ghost Trick erinnern.
Ja, muss das doch zu lange mal her spielen. Ist. Ich muss das auch nochmal spielen.
Ich würde auch sagen, falls ihr kein 3DS oder DS besitzt, dann ladet euch irgendwie einen Emulator runter und spielt es da.
Das gibt es auch auf iOS.
So oder so. Gibt's das? Ach, echt, ja? Mhm. Ja, okay, dann gibt es das auch auf Android? Ich lasse mich mal kurz
Das gucken. Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Trick. Nee, Phantom nur iOS.
Weil dieses Spiel in HD stelle ich mir nochmal richtig geil.
Ja, stimmt, vor. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt, wie es da aussieht, in Ermangelung eines iOS-Geräts.
Ich schau mal kurz, wie es aussieht. Ghost Trick auf iOS. Ich würde ja sagen, warum wird das dann nicht auch auf PC und so veröffentlicht, wenn es schon einen Mobile-Port bekommen hat?
Ich meine, es ist ja jetzt mit der Ace Attorney-Trilogie passiert. Vielleicht irgendwann, Robin, man mag es nicht ausschließen.
Also
es ist aber sehr viel mehr vom Dual-Screen abhängig als Ace Attorney. Weil Ace Attorney ein Advanced-Spiel war und dann und erst
auf dem DS geportet wurde. Es scheint mir auch nicht so, als ob sich irgendjemand dran... Also, ist es ein Capcom-Spiel? Nee, ein Konami-Spiel?
Capcom.
Ist das?
Capcom.
Ich weiß nicht, ob Capcom das weiß, dass dieses Spiel noch...
dass sie das haben.
deswegen bin ich mir da ehrlich nicht so sicher. Also, ich glaube, es sieht scheinbar ganz okay aus auf iOS. Sieht es zumindest nicht kaputt irgendwie gestretched oder gefiltert aus, genau. Ja, großartiges Spiel. Haben wir schon öfter darüber geredet. Solltet ihr alle unbedingt spielen.
Ja, ach, die Musik. God Ghost Freak ist großartig.
Ja.
Okay. Das war jetzt was?
Möchtest du zu deinem Platz 3 kommen?
Platz, ach so, genau, wir sind bei der 3, ja.
Genau.
Also wir haben jetzt, das wird das nächste Spiel, wo wir uns überschneiden, weil ich habe zwei Spiele, also ich habe ja nur noch zwei Spiele bei mir und die sind halt bei dir auch drauf. Deswegen frage ich mich.
Zwei Spiele? Müsstest du nicht noch drei Spiele haben?
Nee, Phantom Detective war jetzt mein zweiter.
Wie, das war dein zweiter?
Na, Ghost Trick war ja mein Platz 2.
Ach so, richtig, genau. Sorry, ja. mein Fehler.
Tut mir leid. Aber es gibt so, ich frage mich, welches Spiel bei dir noch auftaucht. Ich habe bestimmte Vorstellungen, aber ich bin gespannt. Also auf Platz 3 ist bei mir Portal 2.
Das ist mein Platz 1.
Platz 1?
Mhm. Ich habe länger überlegt, sollte man auch nicht mit rechnen, mit dem was noch kommt. Aber sag du erstmal, warum du so Platz 3 hast.
Also, ich kann total verstehen, dass man es auf Platz 1 hat. Mich wundert es nur wegen dem anderen Spiel. Portal 2 ist super lustig. Es ist ein wahnsinnig gut geschriebenes Spiel. Und es ist ein spielmechanisch super befriedigendes Spiel, das sich halt diesen Setup genommen hat aus Portal 1, was ein sehr kompaktes Ding war. Wo ich eigentlich auch mag, dass es so kompakt ist. Und dann aber sich überlegt hat, okay, wie machen wir denn jetzt ein großes Spiel da draus? Und sie haben es halt gekonnt hinbekommen, da noch mal etwas mitzumachen, dass es ein bisschen größer macht, aber nicht zu groß, dass die Rätsel erweitert, aber nicht von der Kernportalmechanik zu weit abweicht und geschichtlich sehr interessante Elemente hinzufügt mit diesem, wie hieß denn der nochmal, der
Wheatley.
Nee, ich meine gar nicht Wheatley, ich meine den Leiter der ganzen
Fred Johnson ist aus Expanse. Was nicht irgendwas mit Johnson? Warte mal. Portal 2, ich glaube, der ist Johnson.
In die Richtung. Auf jeden Fall
ja, hast Johnson du ja den. Cave Johnson
war's. Ach, genau. Und den hast du ja auch immer gehört. Von J.K. Simmons gesprochen. Ja, und das war auch immer super lustig. Also, ich habe dieses Spiel in wohliger Erinnerung. Und Wheatley hast du ja gerade erwähnt. Das ist auch fantastische Performance. Mein Gott. Warum hast du es denn auf Platz 1, Robin?
Das ist, weil ich da, also unter anderem wegen meinen persönlichen Erfahrungen damit, weil die so toll waren. Portal 2 war mein meist erwartetes Spiel in dem Jahr. Das weiß ich noch auch, ne? Weil damals war halt Valve, also all diese negativen Gefühle, die man heutzutage gegenüber Valve auch hat, gab es damals noch gar nicht. Damals war Valve, das war einige Jahre erst nach Episode 2, Orange Box und so, das war immer noch die krasseste Videospielfirma, die je existiert hat für mich. Und Portal 1 habe ich halt auch über alles geliebt. Und dann hat man diese Portal 2 Marketingkampagne gesehen, die großartig war. Und dann gab es ja, ich würde mal, bevor ich zum Spiel selbst komme, diesen Hintergrund kurz nochmal erläutern wollen, weil den habe ich schon öfter erwähnt, aber glaube ich nie vernünftig erklärt. Es gab dieses Potato ARG. Im Vorlauf. Hast du das damals selbst mitbekommen, Tom?
Also ja, aber ich erinnere mich nicht mehr dran.
Ja. Es gab ein Spielepaket aus Indie-Spielen. Das waren 13 Spiele, das war Potato Stack hieß dieses Paket.
Ja.
Das waren 13 Indie-Spiele, auch wirklich kleine Sachen, von denen du davor oder danach nie wieder gehört hast. Sowas wie The Wonderful End of the World. Was? Kenn ich nicht. oder oder 1, 2, 1, 2, 3, Drop the Beats, Like a Baby oder sowas hieß das Spiel. So wirklich weirde Spiele auch dabei. Und diese Spiele haben teils, zu großen Teilen, neue Inhalte bekommen, die versteckt waren. Es gab in Wonderful End of the World ein eigenes Level, wo Companion Cubes überall voll waren. Du hattest ein eigenes Portal-Level in Bittrip Beats. Du hattest einen Portal-Song in Audiosurf, solche Sachen. Und für diese 13 Spiele, in diesen 13 Spielen konntest du insgesamt 36 Kartoffeln sammeln, das quasi Achievements waren. Und da hat die Community, ich weiß nicht, wie sie das rausgefunden hat, aber die Community musste dann selbst rausfinden, wo diese Kartoffeln versteckt waren, und dann konntest du die dort aufsammeln. Und teilweise war die Challenge quasi herauszufinden, wie du die Kartoffel bekommst. Ich erinnere mich zum Beispiel in Defense Grid Awakening, hast du irgendwie 4, 5 Kartoffeln bekommen, und die waren quasi zu großen Teilen einfach dadurch bekommen, dass du bestimmte crazy Commands in die Konsole des Spieles eingabst. Ja. Und dadurch hast du dann Achievements bekommen, die halt so ein Kartoffelsymbol hatten. Es gab aber auch hier, da ist mir eingefallen, ich habe hier am meisten Amnesia gespielt, weil im Amnesia DLC Justine musstest du, wahnsinnig, ich glaube, du musstest, ich weiß nicht, ob du es durchspielen musstest, aber ich habe gerade mal geguckt, die Voraussetzung war, du musst die 3 Männer im Keller retten, 9 Notizen sammeln, den Wachszylinder aufheben und die Statue und den Grabstein untersuchen. No idea what that means, aus heutiger Sicht, aber ich weiß auch, dass ich extra dafür dann halt diesen Justine-DLC mit dem Guide irgendwie weggespielt okay. habe. Und ich habe dann tatsächlich im Voraus zum Release wirklich mir 1, 2 Nächte um die Ohren geschlagen unter der Woche und mich krank gemeldet am nächsten Tag, um das weiterzumachen, um wirklich alle diese 36 Kartoffeln zu sammeln. Und das war einfach nur so ein selbstgestellte Challenge im Grunde, weil ich wollte das einfach machen. Ich fand diese Idee so super cool. Und habe dann diese Kartoffeln gesammelt, und Valve hat dann quasi angekündigt, also es gab ja in Portal 2 diesen Story-Moment, wo GLaDOS mit einer Kartoffel ja. betrieben wird. Und daran war es halt angelehnt, dass du mit Kartoffeln quasi so eine Aperture Science Maschine angeworfen hast, wodurch dann Portal 2 früher released werden solltest. Und das war natürlich alles Blödsinn. Ich konnte das Spiel ja nicht vor Retail Release veröffentlichen. Aber im Endeffekt wurde es dann 10 Stunden früher veröffentlicht durch das Sammeln dieser Kartoffeln. Aber dann gab es halt noch ein Extra, was sie vorher nicht angekündigt haben, nämlich jeder, der die Golden Potato hat, und die hast du bekommen, wenn du alle 36 Kartoffeln gesammelt hast, haben in ihre Library kostenlos das Valve Complete Pack hinzugefügt bekommen, inklusive Portal 2 zum Release, was dadurch so ungefähr 80 Euro wert war. Dadurch habe ich halt dann Portal 2 bekommen, ohne mir das gekauft zu haben. Oder ich hatte das mir vorbestellt und konnte dann irgendwie wieder refunden, bevor es rausgekommen ist. Ich hatte dann halt quasi Portal 2 kostenlos bekommen dadurch, was super geil war.
Das habe ich auch gar nicht mehr im Kopf, das ist ja krass.
Ja, man hat wirklich das Valve, alle Valve-Spiele, das damals noch so 80 Euro wert war, in die Steam-Bibliothek bekommen, was super, super cool war. Also ich hatte so einen richtig coolen Start ins Spiel sofort.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ja, du wurdest bestochen.
Wirklich, ja, tatsächlich so. Es war auch viel zu viel Aufwand und das alles war gar nicht mehr, aber ich fand cool. Ja, Portal 2 ist für mich ein perfektes Videospiel eigentlich. Für mich erreicht Portal 2 all das, was es erreichen will. All das, wo ich sage, oh, vielleicht hätten sie noch das machen können, sind Sachen, die Portal 2 gar nicht vorhatte zu machen, was ich dem deswegen nicht wirklich ankreiden kann. Ich finde, es ist eine der besten Videospielgeschichten, es ist eines der lustigsten Spiele, die ich je gespielt habe. Mhm. Es ist für mich eines der coolsten Puzzlespiele, weil einfach die Puzzle so abwechslungsreich sind und so erfindungsreich und du dann in den letzten irgendwie Stunden des Spiels immer noch so mit diesen Farb-Bouncy-Pads zum Beispiel immer noch so viele neue Ideen hast, die du gar nicht erwartest von Portal 2. Es hat dann die unterschiedlichen Szenarien, die man auch nicht erwartet. Es ist einfach ein Spiel, wo ich persönlich, und glaube, das ging vielen so, gar keine Ahnung hatten, was zum Teufel Portal 2 sein soll, weil Portal ja eigentlich schon so perfekt war in seinen 2-Stunden-Spielzeit. Und dann machen sie so ein 10-Stunden-Spiel daraus oder wie auch immer das lang das war und schaffen es dabei auch, mich von Anfang bis Ende zu überraschen und zu begeistern.
War Portal 1 nicht ein bisschen länger?
Ich weiß es wirklich nicht mehr, ich kann mal kurz nachgucken.
Aber ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe ja auch eigentlich gar keinen Kritikpunkt an Portal 2 und finde das Spiel super. Und merke auch jetzt gerade, ich habe das halt damals durchgespielt, 2011, als es rauskam. Mhm. Hatte übrigens auch einen guten Koop-Modus, den habe ich zwar nie komplett durchgespielt, ja, aber
eine eigene Kampagne.
Genau, war ja so ein komplett eigenes Ding mit eigenen Charakteren. Und habe jetzt halt so viele dieser Rätsel wieder vergessen. Ich glaube, wenn ich es jetzt spielen würde, weil es halt so ein Puzzlespiel ist, wäre vieles davon nochmal neu. Also ich müsste die Puzzle alle nochmal lösen. Müsste ich eigentlich mal machen, aber wo ist die Zeit?
ich kann mich halt auch an so ein paar Momente in der Story dann zentral erinnern. Also ich glaube, einer der besten Spielmomente ever ist wirklich dieses Achievement-Moment, wo Readly irgendwie sagt, this is the part where you die, und dann kommt das Kapitel, das heißt, this is the part where you die, und dann bekommst du ein Achievement, der heißt, this is the part where you die, und dann passiert irgendwie noch was. Das hat so unglaublich gute Comedy, ja. Dass ich
auch einen schönen finalen Moment.
Und ist für mich auch das ist so ein Spiel, das ist diese Reihe Portal ist perfekt.
Aber
da muss für mich nie wieder was kommen, das ist okay. Wenn was mal kommt, fände ich natürlich richtig geil.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist ja das, was Valve in den Folgejahren so frustrierend gemacht hat, weil man wollte ja dann einfach mehr dieser Art von Qualitäts-Singleplayer-Content. Und den hast du dann einfach nicht mehr bekommen. Und wir kriegen ihn jetzt mit Half-Life Alyx, wo wir mal alle Daumen gedrückt drauf hoffen, dass das ein richtig gutes Spiel ist. Aber halt auch nur VR, das heißt, vielen Leuten ist es gar nicht zugänglich. Und ja, vielleicht kommt da noch mehr, wer weiß.
Also alles deutet darauf hin. Valve hat jetzt schon so oft, auch jetzt letzte Woche noch im Interview betont, sie sehen das nicht als kurzen Ausflug, sondern als Rückkehr in die Welt von Half-Life. Please. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass
vor allem, weil ja Portal und Half-Life miteinander verbunden sind, gerade durch Portal 2.
Das war ja eigentlich das, was auch groß angeteased wurde, ja auch in den Episoden, wo dann die Aperture Science, also man konnte es verpassen, aber mit der Borealis und so, also Aperture Science hatte tatsächlich einen wesentlichen, also war nicht gerade ein kleiner Bestandteil von Episode 2. Dass das dann so komplett verloren ging, ist schade, weil Half-Life mit Portal Gun war so ein Ding, was ich fest im Kopf hatte, dass das jetzt kommt irgendwann. Und dann kam es dann.
Ja, genau. Es wäre halt, müssen wir uns nicht nochmal drüber unterhalten. Wir gucken erstmal, was Half-Life Alyx wird.
Genau.
Ja.
Dein Platz 3, mein Platz 1. Dann
kommt ja jetzt
kommen wir
noch ein Spiel.
Platz. Nee, mein Platz 3 kommt doch vorher.
Stimmt, wir haben ja noch ein Mystery-Spiel bei dir.
Bitte?
Wir haben ja noch ein Mystery-Spiel bei dir, sage ich.
Genau, das der Mystery Platz 3 gibt es bei mir nämlich noch.
Darf ich raten?
Rate bitte.
Okay, ich habe ja eine Liste vor mir. Und ich habe ein Spiel sowieso schon vermisst. Ist es ein Horrorspiel?
Nein.
Kein Horrorspiel?
Kein Horrorspiel.
Oh.
Aber wenn du das so sagst, ich weiß auch gar nicht, was du meinst. Also vielleicht habe ich es einfach übersehen in der Liste.
Ist es ein Rennspiel?
Es ist sowas Ähnliches wie ein Rennspiel, ja.
Wie sowas Ähnliches?
Ja, es ist ein Rennspiel.
Driver.
Es ist Driver, ja.
Ja, okay.
Was für ein Horrorspiel meinst du denn?
Dead Space 2.
Ich höre dich gerade nicht. Was für ein Horrorspiel meinst du denn?
Dead Space 2 meinte ich.
Ah, Dead Space 2. Ja, das war knapp. Das hatte ich ebenfalls in der Liste drin. Das wäre aber auch eher weiter oben gewesen.
Ja, bei mir auch. Bei mir auch.
Genau, aber das wäre knapp auch mit drin gewesen.
Mhm. Ja, krass, ja, genau. Ich wusste, Driver, dass du Driver magst, aber ich wusste nicht, dass du es so sehr magst.
Ja, also als ich auf die Liste geguckt habe, ist es immer weiter, ich habe halt dann geguckt, was ich so nach und nach, das kann auf 10, ja, hier, 9, 8, so. Und immer wieder habe ich geguckt zu Driver San Francisco und meinte, nee, das ist besser als das. Das gefällt mir noch besser als das. Nee, das gefällt mir noch besser als das. Das gefällt mir noch besser als das. Einfach, man kann Driver San Francisco einfach gar nicht genug zugute halten, wie einzigartig diese Spielerfahrung ist. Und wie dass davor oder danach nie wieder so ein Spiel gab, was auf diese Art und Weise eine offene Welt, in Anführungszeichen, kombinierte mit einem Rennspiel, kombinierte mit einer Geschichte, kombinierte mit einem komischen Action-Gameplay-Mechanik, wo du halt durch die Autos springen kannst. Es ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich fast das Gleiche sagen würde wie zu Portal. Das, was es machen will, macht es halt fast perfekt. Es ist halt so eine spezielle Spielerfahrung, dass sie an viel auch einfach vorbeigehen wird, weil die sagen, okay, das macht es jetzt gut, aber da spiele ich doch lieber diese 13 anderen hervorragenden Rennspiele. Aber für mich war das einfach so eine krasse Überraschung und ja auch wirklich eine Überraschung, weil ich habe von Driver San Francisco wirklich nicht viel erwartet. Das sah nicht besonders, also ich weiß noch, dass es durch Marketing gar nicht herausstreichen konnte, was es so großartig macht. Und gerade als Fan von Driver war man leid erprobt und hat gut daran getan, sich nicht unbedingt auf jeden Release zu freuen. Aber dann hat mir das Fahren in der Ego-Perspektive so viel Spaß gemacht und die Geschichte so viel Spaß gemacht und die Grafik so schön, dass ich das nur in die Top 3 hauen konnte.
Ich muss das irgendwann mal dringend durchspielen. Ich finde, Driver San Francisco ist so ein Ding, mir ist das ja auch voll sympathisch. Wir haben das ja auch mal zusammen bei Time to Die zumindest angefangen und hatten da beide nochmal unseren Spaß mit. Das ist einerseits der Punkt gewesen, an dem Driver seine Identität gefunden hat und hätte behalten können und damit hätte es weitergehen können, was dann nicht passiert ist. Und zum anderen ist es, finde ich, das letzte dieser Art von Rennspiel, die so richtig kreativ sich mit dem Genre auseinandergesetzt haben, nachdem das Split Second gemacht hat, nachdem das Blur gemacht hat, hat das jetzt hier Driver San Francisco eigentlich mit der kreativsten von allen Mechaniken ausprobiert. Und alle diese Spiele wurden mit Misserfolg bestraft.
Ja.
Und das ist so traurig.
Das ist wirklich Ubisoft, EA, die hatten alle so ein bisschen die Erkenntnis dann in den folgenden Jahren.
Ja, okay, es waren wirklich die großen, es war Ubisoft, EA, Activision. Das waren die drei Publisher dieser Spiele und alle so,
Ich versuche gerade mal rauszufinden, ob man Driver San Francisco überhaupt noch kaufen kann. Zumindest auf dem PC. Weil es gibt es nicht mehr, es gab es mal auf Steam, gibt es aber nicht mehr, wurde runtergenommen von Steam. Auf Uplay finde ich es auch nicht. Ich glaube, dieses Spiel ist einfach nicht mehr digital erhältlich auf dem PC.
Oh, sind das so Lizenznummern?
Also vermutlich, ja. Es gibt hier Instant Gaming, das ist auch out of stock. Das ist total schick. Ich gucke mal, ob es das im Xbox 360 Store gibt. 360 Store.
Ja, wollte ich auch gerade gucken.
San Francisco, weil das hat sich auch einen coolen Multiplayer-Part mit seinen Leaderboards und so, was jetzt nicht sehr, also es war jetzt nicht groß auf Multiplayer aus, aber es hat das immer ganz, ganz schön erweitert, wie ich fand, wie das auch nicht, Paradise damals gemacht hat.
Ich glaube, man kann es auch nicht bei Xbox kaufen.
Nee, man kann einfach Driver San Francisco nicht digital kaufen. Das ist halt, also, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Das ist richtig scheiße.
Ja.
Das ist wirklich richtig scheiße. Ist Driver?
Bummer.
Ist Driver San Francisco backwards compatible? Warte mal, Driver San Francisco backwards.
Achso, auf der Xbox meinst du?
Weil das ist backwards compatible auf der Xbox One. Und dann ist es aber nicht verfügbar zu kaufen. Das ist wirklich sehr,
aber
sehr,
das
sehr weird.
Reiht sich ja ein in die Nummer, ne? Prince of Persia, Splinter Cell, diese ganzen alten Sachen werden so, die gehen so verloren.
Ja, aber die kann man immer noch kaufen.
Das stimmt.
Also du meinst jetzt, du meinst Hands of Time Trilogie. Da wird es schon schwieriger, ja. Aber ja,
auf PC geht zumindest. Aber auf aktuellen Plattformen sich das
Steam,
zu holen, wäre halt schön. Schade.
Normalerweise hast du halt den PC als Rückzugsort, wo du die noch digital auch erwerben kannst. Aber dass das nicht mal geht bei Driver, ist wirklich richtig, richtig bitter. Dann würde ich euch empfehlen, ich guck mal, kann man noch easy an Retail-Versionen kommen auf Amazon oder so?
Das müsste doch gehen.
Ja, also man kostet echt, also doch gebraucht für unter 10 Euro. Dann macht das. Weil das lohnt sich wirklich sehr. Holt euch irgendwie eine günstige, gebrauchte 360-Version. Und dann spielt das auf der One oder kurz auf der
Also auf eBay Kleinanzeigen gibt es das Spiel zuhauf.
Ja, genau. Für unter 10 und das lohnt sich wirklich sehr.
Da könnt ihr auch noch die Special Edition kriegen, wo so ein Auto dabei ist.
Ja, das sehe ich gerade auch. Die war jahrelang für irgendwie dann 40 Euro zu kaufen. Ja,
eine
weil die
dieser
halt
Special Editions.
Das ist aber, da gibt's so, es gibt so viele fucking so diese Day One Editions oder so. Das finde ich immer so lustig, wenn es 6 Jahre nach Release ist und du kannst immer noch die Day One Editions von
Spielen das finden. Das ist sehr wahr, ja.
Ja, da gibt es wirklich gar nicht mal so wenig von.
Wie dumm. Okay, dann haben wir doch nur noch ein Spiel. Dein Platz 2.
Was jetzt ich will es kurz erwähnen, weil es so tragisch ist. Man kann für 9,95 Euro die Day One Edition von Onrush kaufen.
Oh Gott.
Puh, Onrush.
Ja, Onrush ist auch so ein Ding. Voll aus der Zeit gefallen, das Spiel.
Wirklich. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, also dein Platz 2, mein Platz 1.
Wenig überraschend.
Wenig überraschend. Kirby's Epic Yarn. Habe ich super gern gespielt. natürlich Dark Souls. Was sonst? Das ist das Witzigste. Als ich mir dieses Video nochmal angeguckt habe, das Spiel des Jahres-Video von Giga von 2011, war da nämlich ein gewisser Tobias Heidemann und ein gewisser David Hein da sitzen und gesagt haben, sie haben sich durchgesetzt bei der Entscheidungsfindung und gesagt, nee, glaubt uns, Dark Souls ist das Spiel des Jahres. Und heute bin ich ihnen sehr dankbar dafür. Denn wir beide hatten gar nichts zu sagen, als es um Dark Souls ging, weil wir da das halt einfach noch nicht so intus hatten. Und das ist halt logischerweise heute eines der einflussreichsten Spiele, die es so gibt. Und immer noch großartig und auch immer noch mein Lieblingsteil der Dark Souls-Reihe. Es ist ja bei mir, schwankt das immer so ein bisschen, was finde ich jetzt von den Spielen insgesamt am besten. Mal ist es Bloodborne, mal ist es Dark Souls. Aber Dark Souls liegt mir immer noch mit am meisten am Herzen, weil es am besten von allen diesen Spielen seine Welt umsetzt. Also ich finde, da ist bisher noch kein anderes From-Software-Spiel rangekommen für mich persönlich. Das ist immer noch so eine Faszination, die da ausgeübt wird, dass ich auch immer noch Sachen erfahren möchte über diese Spielwelt. Und das sucht seinesgleichen, finde ich.
Ja, war ja auch nicht zu Unrecht auf sehr vielen ersten Plätzen in den diversen beste Spiele der Dekade-Listen. Ja. Weil es auch eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten ist. Und das ist für so ein unfassbar weirdes, in vieler Hinsicht anachronistisches, japanisches Action-Rollenspiel, dass das einen solchen Einfluss auf die gesamte Industrie genommen hat und immer noch nimmt, ist wirklich krass. Denn 2011 war so ein bisschen, also ich würde sagen, das ist so 2008, 2007 bis 2012 ungefähr, war wirklich eine Zeit, wo spielerisch ganz, 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 ganz viel auf den kleinsten gemeinsamen Nenner drunter gekürzt wurde. Wo eine Skyward, du hast ja Skyward Sword genannt, das ist immer das Beispiel, was man am öftesten hört. Wo Tutorials immer, also
oh ja. Tutorials. Der Anfang so, von dem Spiel ist so langsam.
Ja, richtig, dass halt immer mehr versucht wurde, weil ja auch dann Kinect kam und Move und TV, dass immer mehr versucht wurde, auch die krassesten Hardcore-Games so zugänglich zu machen. Und zwar nicht jetzt unbedingt einfach nur als optionales Ding, wie das, wie ich das ja gut finde, dass du einfach sagen kannst, ich mache das in einfachen Schwierigkeitsgrad und gut ist, sondern durch so unglaublich übertriebene Tutorialization. Und da war Dark Souls halt so wirklich so ein Aufreger. Einfach weil dieses Spiel so einzigartig war in seiner Existenz und in seiner Anforderung an den Spieler. Und ich finde ja, das ist ja nicht nur was Positives, dieser daraus entstandene, dieses elitäre Gehabe geht, glaube ich, uns beiden auch immer wieder ziemlich auf die Nerven. Aber wie mutig das war, es ist natürlich der Nachfolger zu Demon's Souls. Er war ja wirklich der mutige erste Teil dann. Aber Dark Souls ist halt der dann wirklich in den Mainstream durchgebrochen ist. Und dass eine solche Spielerfahrung dann ja auch nicht sofort, sondern über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre verteilt, diesen krassen Mainstream, diese Mainstream-Faszination gewinnt, ist fast, also das hätte niemand hier voraussehen können.
Ja, ich glaube, dem Spiel hilft tatsächlich auch sehr der parallele Aufstieg von Let's Plays und dann später Livestreams.
Oh ja.
Weil es halt auch heute noch Spaß macht, sich Ersterfahrungen von Dark Souls oder Spielen aus dieser Reihe anzugucken. Und ich jetzt auch gerade merke, wie gern ich auch dann jetzt zum Beispiel Leo bei sowas wie Nioh zugucke, was ja auch sich Elemente von Dark Souls nimmt.
Natürlich. Ohne Dark Souls gäbe es kein Nioh. Das ist, glaube ich, ganz klar sagen.
Und das ist halt, das hat es dem natürlich nicht nur zu verdanken, aber ich glaube, das hilft halt unglaublich. Und das ist halt nicht so spannend, wenn du jemanden bei einem Tutorial zuguckst. Weißt du?
Auf jeden Fall.
Also, ja.
Ich guck mal gerade, was ist eigentlich mit Lost of the Fallen 2, Tom?
Stimmt, war da nicht mal was, Robin?
Ja, das wurde 29. Februar 2020, Lost of the Fallen 2 delayed.
Ach Mensch.
Nee, die News ist original vom vorgestern.
What?
Oh boy, Lords of the Fallen, also ich bin auf ladyfirst.me.
Was ist das denn?
Lords of the Fallen 2 could be delayed by up to 2 years as developers CI Games have reduced the size of the teamwork on the game. Dieses Spiel wird nie erscheinen.
Ja,
nee. Genau, das war ja, also es war ja in Entwicklung. Es war in Entwicklung bei Defiant Studios. Also zunächst mal wollte natürlich, wie heißen sie? Die Ursprungsentwickler?
Deck 13.
Deck 13, genau, wollten das machen. Und dann gab es da aber ein Falling Out. Und dann ist es stattdessen zu Defiant Studios gegangen. Und da gab es dann so einen richtigen, also wirklich so ein richtiges Soap Opera, wo die sich öffentlich gegenseitig die Schuld zugeschoben haben. Und wo die Entwickler bei Defiant Studios auch irgendwie sagen, dass sie, dass das nicht vertragsgemäß abgelaufen sei und so. Und dann ist das, zu wem ist das? Dann wollten sie es, glaube ich, intern entwickeln bei CI Games. Und ich glaube, seitdem hat man nicht mehr darüber gehört. Also ich vertraue jetzt ladyfirst.me mal nicht komplett, weil ich sehe dieses weitere Delay nirgendwo, diese News. Ich gucke gerade, finde ich noch irgendwas zu? Nee, also ladyfirst.me hat da offensichtlich einen Scoop gehabt. Ja, also 2019 war das letzte, dass dieses Spiel, die Entwicklung quasi eingestellt und neu angefangen wurde. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Ja.
Wir sehen wahrscheinlich dieses Jahr Elden Ring, was ich sehr, sehr spannend finde. Das nächste Ding vom Software.
Da wissen wir fast nichts drüber.
Nee.
Und das ist ja eigentlich auch Tradition. Wir wussten auch bei Bloodborne gar nicht, was das werden soll. Ja. Wir wussten auch bei Sekiro kaum, was das werden soll. Ich glaube, ich hoffe, das behalten sie hier auch bei. Und vielleicht begeistert es uns dann auch auf einer persönlichen Ebene ja auch wieder, so wie Dark Souls.
Genau, das konnte jetzt Sekiro halt mal nicht so sehr. Was finde ich jetzt auch okay, es darf auch mal sein bei dem Schnitt, den der Entwickler hat. Und Sekiro begeistert ja immer noch sehr, 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 sehr viele Leute, was man anhand der ganzen Spiel des Jahres Awards auch sieht. Bei Sekiro merke ich halt vor allem, dass der Wiederspielwert nicht so da ist. Also ich weiß dann einfach noch mal probiert habe zu spielen und merke, na, die Motivation geht doch schon schneller weg als jetzt bei den Souls-Titeln.
Ja.
Was ich aber immer noch sehr gerne mache, ist anderen Leuten bei Sekiro zu gucken.
Weil auf jeden Fall. Ich habe mir so viele Reaction-Videos. Es gibt tolle Compilations zu den einzelnen Bossen.
Ja.
Die Reaktionen zum Affen werden niemals weniger großartig. da hat es wirklich viele, viele, viele tolle Momente. Der Moment, wo es gibt so ein Video, was nur die Reaktion zusammenschneidet von diesem Typ, der so vom Himmel auf dich runterfliegt.
Ja,
das ist so fucking lustig, weil das einfach auch so ein weirder Moment ist, mit dem man gar nichts anfangen kann. Wo man gar nicht weiß, wo der herkommt. Das ist einfach so lustig.
Ja, es ist krass. Allgemein, 2011 war ein gutes Jahr.
Ja, war ein super gutes Jahr From Software. Wenn sie lustig sein wollen, sind sie sehr lustig.
Das stimmt.
muss man ruhig wertschätzen. Ja, 2011 war ein wirklich sensationelles Spielejahr. War ein gutes Jahr, um in die Videospielindustrie einzusteigen für mich, würde ich behaupten. Mhm. War das dann 2010, wo du so richtig eingestiegen bist, oder war das Anfang 2011?
Naja, ich habe 2009 als Praktikant bei Gamona angefangen. Ach, 9, im Sommer. Okay. Und 2011 war das erste volle Jahr dann bei Giga.
Ja, ich war ja auch erst Praktikant bei Giga. Ja. Deswegen würde ich sagen, dass das schon zählt. Sorry für den Gainer. Jetzt haben wir beide leider, da habe ich ein bisschen mit gerechnet, dass du das zumindest hast, jetzt hatten wir beide leider die Black Eyed Peas Experience nicht dabei.
Was tut ist mir das?
Ganz persönlich leid. Die Black Eyed Peas Experience war halt ein Tanzspiel mit ausschließlich den Black Eyed Peas.
Ist das Kinect oder Wii oder was?
Ich guck mal gerade. Ich glaube, das war nur Kinect. Das war der System Seller für die Kinect. Ui, mich recht.
System Seller.
Like Experience. Doch, gibt es auch für die Wii. 360 und Wii, genau. Und das erschien jetzt 2011, das heißt, das war diese perfekte Black Eyed Peas Zeit, wo man dann, hat das den besten Song? Warte mal, Dirty. Ja, es hat Dirty Bit The Time. Was original Dirty Dancing Song hier, this is the time of my life. Ja. Dann Dirty Bit. Super geil. Oh, bester Song. Habe ich letztens erst ausführlich getanzt mit Lucy. Das war hervorragend. Großartig. Muss ich eigentlich mal nachholen. Habe ich selbst nie gespielt, die Black Eyed Peas Experience. Kann man, glaube ich, gar nicht genug in den Himmel loben.
Ja, also das ist eigentlich dein Platz 1 über Portal.
Das ist eigentlich, würde ich schon sagen, mein Platz 1. Ich sehe gerade übrigens, es war ursprünglich ein Wii-Spiel, das dann auf die 360 geportet wurde für Kinect und ist halt, ne, so Just Dance-mäßig.
Nun gut. Ich glaube, na wohl doch, für theoretisch kann man diese Art Podcast für 2012 auch noch machen. Weil die wirklich erst.
Ich glaube auch, das ist das letzte Jahr, wo es noch.
Genau, die komplett eigenen GOTYs haben wir ja eigentlich erst bei Hooked gemacht und davor sind es immer Teamentscheidungen.
Ja.
Ja. Also man kann schon noch ein bisschen was machen.
Überlegen wir dann nochmal. Wir machen einfach, wir fangen ab jetzt, gehen wir hoch, der nächste Podcast wird dann der für 2019. Wir machen dann einen GOTY-Podcast 2019.
Da habe ich ja gar keine GOTY-Liste bisher gehabt, also.
Ja. Ich muss ganz kurz noch einmal, sorry, dass ich nochmal hin zurück muss, aber es gibt downloadable Content für die Black Eyed Peas Experience. Und da sind da Black Eyed Peas Song wie Where's the Love By? Das heißt nicht im Kerntrail, das ist eigentlich schon kriminell. Aber dann ist auch einfach Party Rock Anthem von LMFAO, wo die Black Eyed Peas nichts mit zu tun haben. Oder Like a G6. Erinnerst du dich noch an Like a G6?
Nee.
Like a G6, ja. Was total Sinn ergibt, weil diese Spiele, diese Songs sind absolute Black Eyed Peas Songs, ohne dass da irgendjemand von Black Eyed Peas daran beteiligt war. Das ergibt total viel Sinn. Das soll es für heute gewesen sein, liebe Freunde, unserem Hooked FM on Topic Podcast. Bleibt gesund, bleibt zu Hause.
Oh, ja.
Ich habe gerade gesehen, es gab gerade eine Einmeldung, in Bayern sind jetzt tatsächlich Ausgangssperren ausgerufen worden. Das heißt, das mit dem Bleibt zu Hause wird, glaube ich, auch uns allen bundesweit nicht mehr lange darauf uns warten, bis das einfach fest vorgegeben wird. Macht es euch gemütlich, zockt ein bisschen Videospiele, lest mal, geht mal in die Badewanne. Ja? Setzt euch einfach mal eine Stunde in die Wanne und versucht die Zeit, so gut es geht, zu genießen. Vielen Dank, Tom. Das hat viel Spaß gemacht.
Ja, das hat Spaß gemacht. Und ich kann mich dem nur anschließen. Bastelt irgendwas. Spielt Animal Crossing. Hey,
hier, ich habe, das war ein Geschenk von euch und das hat mir unglaublich viel Spaß bereitet.
Ja, die Nanoblocks.
Genau, dieser Mini-Shiggy.
Ja, die sind super. So,
diese Stunde oder diese 2 Stunden, ich weiß nicht mehr, wie lang es war, diesen Mini-Shiggy zusammenzubauen, war unglaublich erfüllend.
Voll, ich finde das auch voll
viel mehr, als ich es gedacht hätte. Ja, und dann hast du einfach danach einen geilen Shiggy da stehen. Leider kosten die Dinger irgendwie 740 Euro pro Ding.
So teuer sind die doch auch nicht.
Die sind auch nicht so günstig. Warte mal, Nanoblocks hießen die, oder? Wir machen kurz einen Nanoblock-Podcast hier raus.
Oh Gott.
Ja, die kosten halt so 15 Euro, aber es sind ja schon, also ich hatte gedacht, das sind so 3-4 Euro Dinger, weil die ja so mini klein sind.
Ja, ja.
Aber für 15 Euro kannst du dir jetzt, also ich hatte halt eigentlich vor, mir so ein Paket zu holen, weißt du?
Ja, das stimmt, das geht dann nicht so easy.
Und das ist später, aber ich sehe gerade Lapras, ich glaube Lapras muss ich mir holen, Tom, für 14 Euro. Ein Dackel. Dackel ist ja auch geil.
Ich finde das aber generell befriedigend, also Lego basteln ist das eine, Nanoblocks ist das andere. Ich würde gerne mal sowas mir machen, wie die bei Easy Allies richtig in den Streams basteln, so ein Gundam oder sowas sich nehmen.
Oh wow.
Wo man ja, wirklich, das ist, wirklich lange dran sitzt.
Also da habe ich jetzt gerade auch erst gesehen, dass es in irgendeinem Land, das sind alle Gundams ausverkauft gewesen, tatsächlich.
Das ist ja lustig.
Was total Sinn ergibt, ja, weil ja, du halt ja. Der Leute hast, okay, ich werde zu Hause verbringen, mit diesem Gundam allein habe ich 20 Stunden. Es gibt Monster Hunter Rio, oh, was ist das? Das ist dieses Cover Monster Hunter Ding, dieser Drache, der Fatalus. Überall immer als, ja genau, für 90 Euro Nanoblock.
Nanoblock, das ist ja lustig.
Ja, ich weiß nicht, das sind Nanoblocks, genau.
Huh.
Dinos. Oh, es gibt Vegeta? Tom, What? Ich muss kurz, es gibt Vegeta Nanoblock. Ich muss hier mal kurz mein neues Hobby
Vegeta
wertschätzen. Ja, das ist Vegeta. Ich weiß nicht, gibt es so inoffizielle Nanoblock Nachmachen? Ich habe gar keine Ahnung, ob es die gibt. Vegeta, Muten, Roshi, Piccolo. Oh Gott.
Oh ja, ich sehe die auch gerade. Oh Gott.
Ja, das ist the best thing, Leute. Wir haben gefunden Porenta.
Ja, den habe ich schon.
Schönen Tag euch noch.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.